So, wir melden uns wie immer nach dem Rennwochenende mit den Fahrernoten zu allen 22 Fahrern, die in Kanada an den Start gegangen sind, sowohl in den Quali-Sessions zu Sprint und Rennen und natürlich dann in den Rennen am Samstag im Sprint und am Sonntag dann im Hauptrennen. Und ihr wisst auch genau, wir bewerten sie auf einer Skala von 0 bis 10 und eigentlich von 1 bis 10, 0 Punkte haben wir nicht vergeben. Ja. Genau. Und das Wichtige ist, das geht nicht einfach nach Platzierungen, sondern halt wirklich nach dem, was sie geleistet haben. Natürlich haben wir nicht einen absolut vollständigen Überblick, den haben nur die Teams und die Fahrer selber, aber nach allem, was wir wissen und durchforstet haben, nach bestem und Gewissen und Wissen, werden wir uns jetzt hier ranmachen. Und in der Mitte spielen wir wie immer eine Folge im Kreis Fragen und stellen uns gegenseitig jeweils eine Formel 1 Wissensfrage. Da könnt ihr gerne mitraten. Und das große im Kreis Fragen Special, das kommt übrigens auch, das haben wir jetzt endlich aufgenommen. Dauert noch ein bisschen, bis wir das freischalten können oder live schalten können. Das sind über eineinhalb Stunden Spaß. Da könnt ihr auch viel Spaß hoffentlich mit haben. Könnt ihr euch darauf freuen, wie jetzt auf die Episode. Und damit würde ich sagen, Dave, auf geht's.
Auf geht's. Ja, dann fangen wir doch einfach an, Sebastian. Es geht tatsächlich los mit Aston Martin. Die haben immer noch 0 Punkte. Ich bin aber gespannt auf die heutige Folge. Wir sind uns, glaube ich, ja, so gefühlt seltener einig bei den Punkten als sonst. Also, ja, vielleicht gibt es ein bisschen Reibung und Kontroverse heute. So viel kann ich schon mal spoilern.
Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Und damit legen wir mal los mit unseren Bewertungen. Und zwar mit Aston Martin. Die sind zusammen mit Cadillac, gehören zu den zwei Teams, die noch kein Pünktchen gesammelt haben. Und das wird wahrscheinlich auch eine Weile so bleiben. Schauen wir mal, wie es bei denen gelaufen ist. Fernando Alonso 16. im Sprint Qualifying. DNF im Sprint 19. in der Quali. Zum Rennen im Rennen auch DNF. Das Problem jetzt am Sitz gehabt, da gehen wir auch gleich mal ein bisschen drauf ein. Lance Stroll 18. in der Sprint-Quali, 16. im Sprint, 21. in der Qualifikation zum Rennen und 15. im Rennen selber. Und damit seht ihr schon, Fernando Alonso baut seine unfassbare, ich glaube, über 40 zu 0 steht es jetzt
inzwischen. Ja, 41, 43, irgendwie sowas.
Ja, Serie gegen Stroll im Qualifying aus, aber freuen kann er sich trotzdem nicht. Das haben sich beide ganz anders vorgestellt dieses Jahr. In dem Rennen gab es ein paar Lichtblicke dann aber, vor allem bei Fernando Alonso, Dave, und da reden wir eigentlich dann über den Rennsonntag. Ist super gestartet eigentlich, ein paar Plätze gleich gut gemacht am Start, ist auf Soft gestartet, war die richtige Entscheidung, dann aber ging es nach hinten, bis dann irgendwann nicht mehr weiterging. Was sind deine Wertungen?
So, darum geht's ja. Also, Fernando Alonso kriegt von mir für dieses lange, lange Sprintwochenende trotzdem sehr, sehr gute 8 Punkte. Also seine Leistung fand ich stark, ja. Erzähle ich auch gleich was dazu. Lance Stroll, Homeboy, es war sein Heimrennen. Er konnte leider nicht glänzen. Für ihn habe ich nur 6 Punkte übrig, tatsächlich an diesem Wochenende. Das lief aber insgesamt nicht so übel, ja. Und damit fange ich mal mit Lance Stroll ganz kurz an. Er war irgendwie dabei, er ist so mitgeschwommen, er hat keinen groben Unfug gemacht, ja. Er hat aber auch keine Glanzlichter gesetzt, also ich denke, das reflektiert meine Wertung von 6 Punkten, die ist halt leicht überdurchschnittlich. Er ist ins Ziel gekommen zweimal, im Sprint und im Rennen, das hat Alonso nicht geschafft, ohne eigene Verantwortung dabei, aber trotzdem, ja, das Auto von Stroll ist durchgekommen und eigentlich der 16. Platz im Sprint und der 15. Platz im Rennen klingen gar nicht so schlecht. Im Rennen sind dann aber viele ausgefallen. Ja. Also das hat ihm da ein bisschen geschmeichelt. Trotzdem, er ist deutlich schlechter als Alonso, weil er einfach immer hinter Alonso auch war. Ja, egal, was es geht, Qualifying oder dann eben im Rennverlauf jeweils Sprint oder Grand Prix. Stroll war nie so wirklich in der Nähe von Alonso. Ich glaube, im Sprint war es ja. Und damit gehe ich mal auf Alonso jetzt. Da war der gute Fernando zeitweise auf Platz 10 unterwegs. Ja. Wir schreiben uns ja manchmal über WhatsApp hier während der Rennen und da habe ich gemeint, hey, guck mal, Alonso auf 10. Er war da auch gar nicht so kurz, ja, nur dabei. Also er hat sich da schon vorgekämpft und war da munter mit am Racen, wie sich das gehört. Im Sprint war es aber so, nach einer Reihe von alarmierenden Zeichen im Auto, also da sind wohl einige Meldungen eingegangen, dass es hier und da und dort Probleme gibt, hat sich das Team entschlossen, das Auto an die Garage zu holen und abzustellen. Im Rennen selbst dann, im Grand Prix, du hast es schon vorweggenommen, da wurde dann Ähnliches gemacht, ja, auch da kam er in die Garage und ist nicht mehr rausgefahren. Da gab es Probleme mit dem Sitz und da frage ich mich dann auch wirklich, wie das passieren kann. Aber ist natürlich die richtige Entscheidung, mit einem losen Sitz kann man da bei solchen Geschwindigkeiten und Fliehkräften natürlich nicht ein Vor- und Einzelrennen bestreiten. Das ist ein Fehler, den konnte man, glaube ich, ad hoc auch nicht wirklich fixen. Deswegen sicherheitstechnisch völlig richtige Entscheidung, ihn da rauszunehmen. Schade war es trotzdem. Ich glaube, oder nein, ich bin mir sehr sicher, er hätte sich deutlich weiter vorne als auf Platz 15 da vorgefunden, wie es eben Teamkollege Stroll geschafft hat. Mit einem Quäntchen Glück hätte das vielleicht ein Punkt werden können für Aston Martin. Hätte, wäre, wenn, zählt nicht. Sag mal deine Punkte.
Also ich gebe Alonso auch 8 Punkte und ich gebe Lance Stroll 1 Punkt weniger zu, und zwar 5. Ja, was soll ich sagen? Also die beiden haben natürlich mit sehr, sehr schlechtem Material zu kämpfen. Das ist jetzt keine Neuigkeit. Alonso hat vor allem im Rennen sehr, sehr gutes Bild abgegeben, war ja kurzzeitig in Top 10 auf jeden Fall, ist dann zurückgefallen. Als sie dann sozusagen ihre Reifen ins ein gutes Fenster bringen konnten. Das Ding ist auch, wenn man mal so ein bisschen drauf schaut, ganz grundsätzlich mal bei dem Rennen, also die, abgesehen davon, dass sie ja natürlich alle in Topwagen unterwegs sind, aber die Top 5 sind alle auf gebrauchten Softs gestartet im Rennen, und die danach
gebrochenen?
Die drei...
Gebrauchten, oder?
Gebrauchten, habe ich gebrochenen gesagt?
Ich klang so, ich weiß es nicht.
Gebrauchten
Vielleicht
Softs.
Halluziniere ich schon. Erbrochene Softs.
Und Platz 6, 7 und 8 in Form von Cola Pentolos und Gassi dann auf frischen Mediums an den Start gegangen. Und dann Sainz ist kurioserweise, obwohl er für den Williams ein gutes Ergebnis gebracht hat und die Punkte gefahren ist und damit sogar 2 Punkte nach Hause gefahren hat, ist er die ersten 2 Runden auf Intermediates unterwegs gewesen. Dann auf gebrauchten Mediums und dann auf frischen Mediums. Also es war sehr interessant. Grundsätzlich kann man aber sagen, eigentlich war die Winning-Strategie oder die bessere, die auf Softs zu starten. Und bei Alonso war das auch der Fall, und der ist dann tatsächlich in Runde 20 auch nochmal auf Softs dann wieder rausgegangen, aber das war dann eigentlich auch schon dieses, ja, wir probieren es irgendwie nochmal, und dann hat er das Auto abgestellt. Schwierig, also schwierig für ihn auf jeden Fall, und bei seinem Teamkollegen, der ist ja faktisch Vorletzter geworden, nur vor Bottas, und der war sage und schreibe 4-mal an der Box und hatte das komplette Rennen, da kommen wir jetzt auch dann gleich noch darauf zu sprechen, mit Untersteuern zu kämpfen, dass er nicht wegbekommen hat, konnte er machen, was er wollte. Ja. Anders als Perez, der war so ein bisschen heldenmäßig unterwegs, aber noch sind wir, wie gesagt, bei Aston Martin, und dementsprechend, ja, kann ich da Stroll jetzt keinen Orden dafür geben. Beide Male deutlichst wieder outqualified von Alonso, das war ja auch nicht wieder irgendwie so ein Zehntel, sondern im Prinzip eine halbe Sekunde ungefähr. Und dann auch im Rennen, ja, wenn Alonso nicht ausgeschieden wäre, hätte er ihn da auch in die Wand geklatscht. Es war natürlich jetzt auch keine Katastrophe, aber es ist halt immer noch Lance Stroll und eben nicht zum Beispiel Fernando Alonso. Deswegen, die 5 Punkte sind, glaube ich, fair. Dave sieht es ja ähnlich, 1 Pünktchen mehr gegeben. Springen wir zu Cadillac, die haben wir ja schon gerade angerissen. Sergio Perez, 17. in der Sprintquali, 14. im Sprint, 20. dann in der Quali fürs Rennen. Und im Rennen musste er dann, als ihm dann einfach die Achse zerbröselt ist, aufgeben. Das war auch Vogelwild. Ne? Sehr, sehr seltsame Dinge, die da passiert sind. Sah auch erstmal aus, als ob das komplett ohne Fremdeinwirkung geschah. Und Walter Bottas, sein Teamkollege, ist durchgehend schlechter unterwegs gewesen das ganze Wochenende, mit dem Unterschied, dass er das Rennen beendet hatte als Letzter, weil ja 5 ausgeschieden sind, dann immerhin auf Platz 16. Aber es war so, wie es war. 20. in der Sprintquali, 17. im Sprint, in der Quali dann 22. und 16. wie gesagt, und damit faktisch Letzter im Rennen. Deine Punkte gerne von dir.
Also, Sergio Perez kriegt 7 von mir. Eigentlich gute Leistung, ja. Valtteri Bottas, und da bin ich wirklich schon sehr wohlwollend und mit einem Augenzwinkern, kriegt er von mir noch 5, ja, eine Durchschnittswertung. Eigentlich war es wirklich schwach von Bottas, aber du hast auch das schon angedeutet, starkes Übersteuern, das ganze Rennen gegenüber, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob es im Sprint auch schon so war, aber das war auf jeden Fall die Erklärung, ja, dafür, dass er so oft an der Box war. Er hat es dann versucht, auf allen möglichen Reifen setzen. Nichts hat irgendwie gefruchtet, ja, und gut, klar, wenn man kein Vertrauen ins Auto hat, dann leidet die Pace, ja, und er war auch in den beiden Qualifyings deutlich, deutlich hinter Perez, ja, rund 8 Zehntel jeweils im Sprint-Qualifying und im normalen. Das sind Welten, na, und das muss man jetzt da analysieren. Ich glaube, der Bottas kann das analysieren mit seinem Team. Die müssen halt gucken, woran es wirklich lag. Die müssen das intern klären. Nach außen hin sieht es da wirklich sehr, sehr unglücklich aus. Und Bottas war an diesem Wochenende wirklich einer der schlechtesten Piloten. Das kann man nicht anders formulieren. glaube, da sind die 5 Punkte halt wirklich schmeichelhaft, aber wir mögen den Bottas und ja, wenn es wirklich am Auto lag, dann denke ich, kann man das auch irgendwie rechtfertigen, im Zweifel für den Angeklagten, so, deswegen 5 von mir. Perez war deutlich besser unterwegs, ja, aber richtig frech, ja, hat hier und da mal reingehalten, hat sich im Sprint leider eine Strafe eingefangen, da hat er sich mit Liam Lawson angelegt. Bisschen sehr hart verteidigt, aber ansonsten wirklich stark. Er hatte seinen Teamkollegen stets im Griff. Ja, das ist, wenn man da ganz hinten rumfährt, ist das eigentlich so die einzige Benchmark, die man hat. Ja, der eigene Teamkollege, wenn man den schlägt und wenn man das überzeugend macht, und das hat Sergio Perez an diesem Wochenende definitiv getan, dann hat man sich auch eine deutlich bessere Punktewertung hier verdient bei uns. Das ist logisch, denke ich. Der Defekt im Rennen, da konnte er wahrscheinlich nichts dafür. Ich weiß nicht, ob er irgendwie überhart über den Curb drüber gefahren ist. Ich habe nichts mehr gehört in die Richtung. Vielleicht hast du da noch Infos. Auf jeden Fall ist ihm da tatsächlich die Aufhängung vorne plötzlich beim Anbremsen zerbröselt. Und das ist alarmierend. Ja, wenn man jetzt da feststellt, dass es grundsätzlich irgendwelche Konstruktions- oder Materialprobleme gibt bei Cadillac, dann muss die FIA sich das auch ganz genau anschauen. Ja. Die Autos wurden aber in der Form, wie sie gefahren sind, auch, gesichtet und genehmigt von der FIA. Das darf man auch nicht vergessen. Vielleicht war es einfach Pech irgendwie, hoffen wir es mal, weil wenn das an einer anderen Stelle passiert und da vielleicht direkt ein Auto vor ihm ist oder so, dann endet das ganz, ganz anders. Also Glück im Unglück für Perez. Trübt seine Leistung nicht, er konnte nichts dafür. 7 Punkte von mir und 5 für Bottas. Da sind wir uns tendenziell am wenigsten einig, glaube ich. Ich weiß es nicht, Sebastian. Erzähl mal was dazu. Wie siehst du es denn bei den beiden?
Also ich gebe Perez einen mehr und Bottas einen weniger. Für mich war der Unterschied einfach diese 4 noch Punkte größer wert. Und Perez war bei mir dementsprechend 8 Punkte und Bottas 4. Also ich sehe es bei Bottas grundsätzlich so wie du. Ich bewerte ihn halt ein bisschen strenger einfach. Er hat deutlich zu kämpfen gehabt mit dem Auto über das ganze Wochenende. Ich habe vorhin aus den Untersteuern gesagt. Er hat gesagt,
Übersteuern,
Übersteuern hat er gehabt. Das haben sie einfach, genau, das Heck ist gekommen und es haben sie nicht in den Griff gekriegt. Bei Perez sah es aber eigentlich komplett anders aus. Der war eigentlich super happy, hat gesagt, es ging richtig gut, ja. Wir haben den Start verbockt. Da hat er sich darauf bezogen, dass beide auch auf Intermediates gestartet sind. Das war natürlich, wie jetzt zum Beispiel auch bei den McLaren oder auch bei den Audis, die falsche Entscheidung, ja. Aber Perez hat dann auch gesagt, es war halt ein 50-50 Lotterie, was wir da nehmen sollten. Jein, würde ich sagen, ja. An Piastri, der ist da zwar auch auf Intermediates gestartet, genauso wie sein Teamkollege Norris, aber der hat mehrfach gesagt, in den mehrfachen Einführungsrunden, dass das, er hat so vorsichtig gesagt, ob das die richtige Entscheidung ist. Er hätte wahrscheinlich einfach auf den Tisch hauen sollen, okay, ab in die Boxen, direkt dann irgendwie rausfahren mit Softs, ja. So wie es übrigens auch Lance Stroll gemacht hat, ja, muss man ihm da auf jeden Fall mal lobend anhängen. Der ist ja aus der Box dann gestartet. Also musste er sowieso, aber er hat dann die Zeit dann auch genutzt, sich da nochmal die Reifen wechseln zu lassen vor dem Start. Er war nämlich ursprünglich auch auf Intermediates unterwegs. Also auch eine ganz spannende Geschichte. Nichtsdestotrotz sind wir hier noch bei Perez. Er hat auch weiter gesagt, also wir haben uns dann gut erholt, ja, also von diesem Intermediate-Fail sozusagen, sind gut zurückgekommen und haben uns dann bekämpft mit zum Beispiel Esteban Ocon, sind vor die Haas dann gekommen und hatten auch gute Pace gezeigt. Und dann hat er gesagt, dann kam eben dieser unglückliche Achsenbruch bzw. Aufhängungsbruch und wir mussten das Auto abstellen. Aber, und da ist dann auch, und das sagt jetzt erstmal Perez, wir haben einen Riesenschritt nach vorne gemacht in die richtige Richtung dieses Wochenende. Es war unsere kompetitivstes Wochenende, das wir seit Start der Saison haben und es gibt viel, viel Positives zu sagen. So sieht es auch Teamchef Graeme Loudon. Der hat gesagt, also selbst die schlimmsten Wochenenden können wichtige Learnings bergen, ja, und es gibt vieles, was wir aus diesem Wochenende rausnehmen können. Auch er hat gesagt, das war das kompetitivste Wochenende bis jetzt als Cadillac-Team in der Formel 1. Ist ja ihre erste Saison für alle, die es noch nicht wissen. Und anders als Audi, die ja auch ihre erste Saison haben, haben die kein Team übernommen, sondern alles von Grund auf aufgebaut. Deswegen, ja, solche Sachen sollen natürlich nicht passieren, dass irgendwas zerbröselt, aber kann man halt eher verstehen als bei anderen Teams. Und es ist ja nicht so, als ob das in der Vergangenheit nicht schon mal passiert wäre. Ja. Gab es dann auch irgendwie so Situationen, wo dann beide Achsen gebrochen sind und man überhaupt nichts mehr machen konnte. Das wünschen wir natürlich keinem. Ja, also verrückteste Dinge, die da passieren können. Ja. Hoffen wir, dass es jetzt ein One-Off war sozusagen. Ja. Aber, und das ist auch ganz interessant, es gibt ja dann auch, wir erinnern uns an ein paar Saisons von Mercedes, die waren natürlich nie so schlecht wie Cadillac jetzt in den letzten Jahren, aber da hat dann Toto Wolff manchmal gesagt, so ja, wir wissen eigentlich gar nicht, warum wir so schlecht sind. Grammy Loudon bei Cadillac hat nach dem Kanada Grand Prix gesagt, wir wissen, was wir verbessern müssen, aber alles, was wir eben machen, wird das erste Mal gemacht und wir werden das alles in Angriff nehmen jetzt bei der bevorstehenden Europasaison. Und er hat noch gesagt, Monaco ist natürlich dann eine ganz andere Herausforderung, also müssen wir uns am Riemen reißen und dann stärker zurückkommen. Und damit sprechen wir jetzt mal über Audi. Die haben immerhin schon 2 Pünktchen auf dem Konto, aber an diesem Wochenende, wie so oft, zumindest mal in der Qualifikation, ist der Hülkenberg, der liebe Hulk, ja, wieder mal ganz knapp an den Top 10 vorbeigeschrammt. Das hat ihn dann auch sehr gefuchst. Er war erstmal Fuchs zur Welt. Ich glaube, nach der Sprintquali war es. Hat gesagt, dieser scheiß 11. Platz, hat er gesagt. Kurz danach war er aber schon wieder ganz okay, weil er wahrscheinlich auch gewusst hat, es ist ja nicht weit von den Punkten weg und das ist eigentlich gar nicht das größte Problem, sondern es waren und sind auch weiterhin die Starts und das hat sich auch an dem Wochenende leider wieder ganz, ganz drastisch gezeigt. Ja, sowohl Hülkenberg als auch Bortoleto haben da viele Positionen verloren. Das ist einfach die allergrößte Schwäche von Audi. Das kostet sie viel, viel und da muss man sich zurückkämpfen, was sie ja auch immer ganz gut schaffen eigentlich. Und damit sage ich jetzt auch mal die Position. Hülkenberg 11. in der Sprintquali, 15. im Sprint, 11. in der Quali zum Rennen. Also der hat irgendwie diesen 11. Platz gebracht, der 12. dann im Rennen. Und das ist eigentlich eine gute Recovery. Wir kommen gleich drauf, vor allem im Rennen, weil er ja auch da wieder zurückgefallen ist. Bortoleto war auch immer ganz nah dran, 12. und damit ein Platz schlechter in der Sprintquali. Dann 12. und damit vorm Hülkenberg dann im Sprint. Da gab es aber auch eine Strafe gegen Hülkenberg. Und in der Quali zum Rennen dann 13. 2 Plätze damit hinter Hülkenberg und ein Platz hinter Hülkenberg im Rennen mit Platz 13. Also eigentlich von beiden eine solide Vorstellung. Und an den Fahrern, sage ich mal, liegt es nicht. Es ist die vor allem Zuverlässigkeit bei Audi und diese unsäglichen Starts, die jedes Mal 2, 3, 4, 5, 6 Positionen kosten. Und das kann es eigentlich nicht sein. Müssen sie echt in den Griff kriegen. Und dann sieht es aber eigentlich ganz gut aus, weil die Pace in dem Auto, die ist da, müssen sie halt irgendwie extrahieren, weil vorhanden ist sie ja grundsätzlich.
Ja, grundsätzlich geht da was, ja. An den Fahrern liegt es nicht, du hast es gesagt, und die Fahrer bewerte ich folgendermaßen. Nico Hülkenberg kriegt von mir für dieses Rennwochenende 8 Punkte. Gabi Bortoleto, ein Hauch dahinter, ja, also eigentlich waren sie weitestgehend auf einem Level unterwegs. Ich habe ihn trotzdem einen Ticken schwächer gesehen an diesem Wochenende, nicht zuletzt wegen eines Fehlers, erkläre ich gleich, deshalb 7 Punkte für Gabi Bortoleto von mir. Kommen wir doch mal gleich zu ihm. Der, du hast es schon gesagt, war irgendwie immer einen kleinen Schritt hinter Hülkenberg, nie weit weg, aber auch nie so richtig in Schlagdistanz, als dass man das Gefühl hatte, ja, es könnte jetzt hin und her gehen zwischen beiden. Also ein bisschen was hat immer gefehlt, ein Mühe, ja. Im Sprint hatte dann Hülkenberg einen kleinen Fehler, ja, Pitlane, Speeding, also war zu schnell in der Boxengasse unterwegs. Ist immer schwer zu beurteilen, ob das am Fahrer liegt oder an der Technik. Meistens gibt es ein Problem mit dem Limiter, ja, man drückt den Knopf und der limitiert dann die Geschwindigkeit ein bisschen zu spät oder zu träge, wie auch immer. Deshalb auch da ein Zweifel für den Angeklagten. 8 Punkte für Hülkenberg und der Fehler, und da komme ich jetzt wieder auf Bortoleto zu sprechen, den der Gabi Bortoleto im Rennen gemacht hat, der wiegt ein bisschen schwerer meines Erachtens nach, ist aber auch kompliziert. Er wurde dafür bestraft, dass er in einer VSC-Phase, und davon hatten wir einige, zu langsam unterwegs war. Ja, das muss man auch mal schaffen, als Rennfahrer zu langsam unterwegs sein. Aber für alle, die es nicht wissen, kleiner Exkurs, wenn das virtuelle Safety Car draußen ist, das ist ja nicht wirklich draußen, aber dann gilt es für alle Piloten eine gewisse Delta-Zeit einzuhalten. Ich glaube, es sind 40% langsamer, als sie sonst fahren und in dem Bereich müssen sie halt ihre Rundenzeiten da irgendwie abspulen. Das hat immer so ein bisschen einen Gummiband-Effekt. Manche geben richtig Gas und geben dann im dritten Sektor oder so, machen sie dann langsamer und unterm Strich landen sie dann bei einer Zeit, die dann passt. Da hat sich Gabi Bortoleto einfach vertan, er war zu langsam unterwegs, hat also die Lücke nach vorne zu groß werden lassen. Das möchte man eigentlich eben verhindern durch dieses System. Dafür wurde er halt bestraft, 5 Sekunden. Und das war dann aber auch schon der größte Unterschied, den ich zwischen den beiden ausgemacht habe. Klar, Hülki war immer ein bisschen schneller, aber ein sauberes Wochenende haben sie beide nicht hingelegt und ich glaube, darüber werden sie sich am meisten ärgern. Ja, die Starts sind ein Problem, da hast du vollkommen recht, aber irgendwie nicht das Einzige. Ja. Also auch die Fahrer, wenn es nicht unbedingt an ihnen liegt insgesamt, aber an diesem Wochenende hatten sie auch beide da so ein bisschen ihre kleinen Fehlerchen drin, wurden entsprechend bestraft, das ist ungünstig. Ich glaube, es hat nicht viel geändert. Tu mir schwer, damit wirklich dran zu glauben, dass sie rein von der Pace her, auch mit den vielen Ausfällen, ja, am Sonntag dann, dass sie es geschafft hätten, irgendwie Punkte zu holen, ja, was ich schade finde. Die Autos finde ich sehr schön nach wie vor. Ja, wir mögen alle Audi, wir mögen auch das Sauber-Team natürlich, wir mögen Hülkenberg. Gabi Bortoleto ist auch super sympathisch, aber noch so ganz ist die Suppe da noch nicht ausgegoren, da müssen sie noch besser werden. Hülkenberg gibt es, wie gesagt, gar nicht mehr viel zu erzählen. Er war wahrscheinlich in den Qualifyings zumindest am Limit des Autos unterwegs. Ganz knapp die Top 10 wieder verpasst, er hat sich geärgert drüber, aber schlimmer und wichtiger ist, dass es in den Rennen dann eben besser läuft und da haben sie alle noch ein paar Hausaufgaben zu erledigen. Trotzdem, sehr gute 8 Punkte für Hülkenberg, gute Punkte, 7 Punkte für Bortoleto, 7 mit Sternchen.
Ja, bei mir sieht es gar nicht so ähnlich, unähnlich aus, ich gebe aber beiden 7 Punkte, sie haben beide meiner Ansicht nach, also klar, Heike war immer so ein Quäntchen besser jetzt, hat er aber dann auch, wie gesagt, ist ein bisschen weiter hinter zurückgefallen im Sprint. Ich glaube, ich habe vorhin gesagt, dass er die Strafe im Sprint bekommen hat. Also er hat definitiv eine im Rennen bekommen für zu schnelles Fahren der Boxengasse. Hat sich auch nochmal gedreht tatsächlich.
Stimmt, den Dreh habe ich ganz unterschlagen, hast du recht.
Ja, genau. Also, kann man auch geben, die 8 Punkte, beziehungsweise einen Punkt besser als Bortoleto. Bei mir ist es halt Gleichstand. Die sind einfach sehr, sehr nah beieinander. Und nochmal, also es liegt nicht an den Fahrern. Audi hat da erstens sich in der Strategie vergriffen einfach, ja, mit den Intermediates. Schon mal was einiges gekostet, obwohl dann der Vorteil war, dass sie in Clean Air unterwegs waren. Das hat dann Bortoleto nach dem Rennen gesagt, dass das wiederum ein Vorteil war. Aber ich glaube tatsächlich, wenn das plus dann die schlechten Starts nicht gewesen wären, da wären, glaube ich, schon Punkte drin gewesen. Also zumindest beim Rennen, da gibt es ja 2 Plätze mehr mit Punkten, ja, mit 9 und 10. Im Sprint gibt es ja nur bis zum 8. Platz Punkte. Mhm. Oder einen Punkt dann halt für den Platz 8. Deswegen glaube ich auch, unabhängig von den Ausfällen, dass es vielleicht funktioniert hätte, weil sie dann halt auch einfach generell ein bisschen weiter vorne gewesen wären. Aber das ist natürlich jetzt Spekulation. Wie auch schon eingangs gesagt, also Audi muss einfach ihre 1, 2, 3 großen Problemfelder in den Griff bekommen und dann kann es schon was werden. Sie bringen ja auch Upgrades, beziehungsweise haben jetzt auch Upgrades gebracht eben. Also das sah jetzt gar nicht so schlecht aus, aber ja, auch da wächst halt erstmal was zusammen, auch wenn man halt eine sehr solide Saubermannschaft übernommen hat, Stück für Stück, die dann auch vor allem letztes Jahr überraschend stark war. Also von daher darf man da eigentlich schon vorsichtig optimistisch sein. Dieses Wochenende war, oder das vergangene halt jetzt in Kanada, war aber definitiv jetzt eines, wo sie sich nicht wirklich mit Ruhm bekleckert haben, aus den genannten Gründen und vor allem das mit der Strategie, das hätte man das sicherlich anders regeln können. Ja. Und damit landen wir bei Williams, die haben schon 7 Punkte immerhin und Carlos Sainz, der hat 2 davon beigetragen, ist auch 10. geworden dann im Sprint, aber wie gesagt, da gibt es ja keine Punkte, wenn man dann 10. wird im Sprint, anders als im Rennen. Und wenn man sich das mal so anschaut, was da an Platzierungen drin war für Sainz, dann war das eigentlich ein erfreuliches Wochenende und schau mal drauf, Sainz 10. in der Quali zum Sprint, im Sprint 10., 15. in der Quali zum Rennen, 9. im Rennen selber. Also da hat er sich dann auch wirklich sehr schön nach vorne gearbeitet. Natürlich massiv auch von den Ausfällen profitiert, aber er musste halt dann auch da sein. Und wie gesagt, auch im Sprint selber war er dann auch in der gleichen Stratosphäre unterwegs. Also das geht schon alles in Ordnung. Alex Albon hat ja sehr krümlich leider so ein Erdmännchen, ich sag immer Erdmännchen, es war ein Murmeltier, mitgenommen, hat sein Auto zerstört. Murmeltier hat es natürlich nicht geschafft, leider. Es ist so ein altes Lied halt. Es gibt auch so viele davon eben an und um der Strecke herum und die rennen dann halt einfach willkürlich irgendwann mal drüber. Kannst du nichts machen. Es gab auch Pläne und Bestrebungen, die einmal einzusammeln und dann irgendwie, ne, dass da nichts passiert. Aber das ist einfach zu viel, da kannst du nichts machen. Und ist halt, wie es ist. Entweder muss die Formel 1 dann eben aussetzen. Das ist ja dann auch keine realistische Option. Oder ja, Murmeltiere sollen natürlich dann auch da bleiben. Also gibt es da keine wirklich zufriedenstellende Lösung. Ist halt schade, wenn es eins dann erwischt. Und für Albon hat es natürlich dann on top das Wochenende zerschossen. Er ist dann ja auch großer Tierfreund. Was ich nicht wusste, der hat ja so einen eigenen Mini-Zoo zu Hause mit ganz vielen Katzen und Vögeln oder was auch immer. Und ist ein super Tierfreund. Ich glaube, der hat 400.000 Follower auch auf Instagram, nur für diesen Account halt. Ach, und das hat ihm wahrscheinlich dann doppelt wehgetan, ne? Wenn du so tierlieb bist und dann ein unschuldiges Murmeltier dann mitnimmst. Und ja, wie gesagt, für ihn hat sich dann aber halt auch aufs ganze Wochenende ausgewirkt, weil Sprintwochenende, Practice hat er ja noch machen können.
Ja.
Aber in der Sprintquali dann ist ja praktisch auch eine Practice-Session bei so, wenn man so wenig irgendwie hat. Und dann kostet einen das halt. Dementsprechend ist er dann auch nur 19. geworden, dann im Sprint 18. dann Sprint-Qualifying. Und dann ist er auch noch abgeschossen worden von einem wilden Piastri, der da irgendwie Sachen gemacht hat, die eigentlich sich nicht gehören, komplett ausgeschaltet hat und so eine Divebomb aus der absoluten Hölle gebracht hat, dann in der Spitzkehre. Da konnte Albon natürlich dann auch nichts dafür. Ja. Und ja, da sind wir uns tatsächlich einig. So viel sage ich schon mal, Dave. Die Punkte darfst du sagen.
Na, dann sage ich doch mal, ja. Carlos Sainz, sehr, sehr gutes Wochenende wieder von ihm. Richtig stark unterwegs, belohne ich mit 9 Punkten tatsächlich. Alex Albon war fahrerisch auch nicht super, super schlecht. Ja, er hatte halt sehr viel Pech, du hast es gerade schon gesagt. 7 Punkte gibt es dafür von mir, ja. Ja, aber das ist dann halt so, ne, wenn, sag mal, hast du Scheiße am Schuh, ne, hast du Scheiße am Schuh, alter Fußballerspruch. Ja, so ist es gerade bei Alex Albon ein bisschen, ne, es läuft halt einfach alles gegen ihn gefühlt und das war an diesem Wochenende dann ja ganz besonders eindrücklich zu sehen. Sehr bitter auch für Williams, weil sie natürlich zweimal sehr teure Reparaturen da an seinem Auto dann durchführen mussten. Ja, einmal hat das arme Murmeltier da wirklich für richtig viel Schrott gesorgt. Und ja, dann eben Oscar Piastri das zweite Mal. Das ist natürlich dann mittelfristig auch mit Crosscap und allem drum und dran für die Entwicklung richtig, richtig übel. Kann dann sein, dass man dann ein Upgrade eben nicht ans Auto bringt, weil man einfach keine Kohle mehr hat, um die Teile zu produzieren. Ah, es ist finster. Williams hatte da die letzten Jahre schon immer wirklich viel, viel Pech. Scheint irgendwie so weiterzugehen. Immerhin nur an einem Auto diesmal. Aber Alex Albon kann sich fahrerisch da keine Vorwürfe machen, glaube ich. Er hat angesichts der knappen Trainingszeit dann wirklich das Beste irgendwie draus gemacht. Na klar, hast du dann mit einem irgendwie zusammengestöpselten Auto kein gutes Setup, kein gutes Gefühl dafür. Und natürlich siehst du dann auch gegen den Teamkollegen sehr, sehr alt aus, der A, ein sehr starker, schneller, erfahrener Pilot ist und B, ein, naja, weitgehend problemloses Wochenende hatte. Also er konnte, also Carlos Sainz, ja, konnte da einen guten Groove finden, hat da einen schönen Rhythmus gehabt und eben sehr konsistent gute Ergebnisse eingefahren. Du hast das ja gerade vorgelesen. 10. im Sprint ist schon mal sehr, sehr gut. Da gibt zwar keine Punkte dafür, aber trotzdem super. Und ja, am Grand Prix hat er sich dann natürlich auch nicht lumpen lassen und hat von den vielen Ausfällen und Strafen ordentlich profitiert. Immerhin 2 Pünktchen für Williams, ist nicht die Welt, aber besser als nichts auf jeden Fall. Carlos Sainz hat da mit einer astreinen fahrerischen Leistung sehr gut dazu beigetragen. Deswegen die 9, Alex Albon kriegt 7 von mir und du hast es schon vorweggenommen. Bei dir sieht es genauso aus, du vergibst die gleichen Punkte.
Ja, und jetzt lass mal ein paar Leute zu Wort kommen. Teamchef von Williams, James Bowles, hat auch über Alex Albon gesagt, ich fühle für Alex, denn ich finde, dass er die Pace hatte, um von der Position, in der er ins Rennen gegangen ist, Punkte zu holen. Das wäre realistisch gewesen. Ja, und hat Alex Albon tatsächlich auch wirklich gemacht. Ja, war zwischenzeitlich auch, hat er 6 Plätze gewonnen. Ja, war dann auf Platz 12, als Piastri hinter ihm aufgetaucht ist. Und dann sollte es halt nicht sein. Alex Albon hat aber auch nach dem Rennen gesagt, so von meiner Seite aus keine bösen Gedanken Richtung Piastri oder Richtung Oscar, hat er gesagt, weil so hat dann Albon das auch dann gesagt, Piastri hat sich da einfach verschätzt, das war von ihm ja nicht bösartig. Oder
wir dürfen nicht vergessen, ne? Das war auch die Kurve, wo dann der Rückenwind immer wirklich allen Piloten Probleme bereitet, genau, dadurch, Rückenwind. Ich wette, das war auch nochmal ein Faktor dabei, ne?
Ja, und es war auch noch relativ in der Anfangsphase. Irgendwann, ja, schauen wir ganz kurz hier drauf, Albon, das muss so Runde 9 gewesen sein, Runde 19, irgendwas so um den Dreh rum. Und das sind ja auch viele dann, je nachdem, wie sie halt im Feld dann unterwegs waren, dann mit Problemen, was den Grip halt angeht, auch unterwegs gewesen. Piastri war da zugegebenermaßen auch auf frischen Mediums noch unterwegs, aber der ist in Runde 1 ja dann direkt gewechselt auf die, ja, sind wahrscheinlich schon warm gewesen, aber trotzdem, es gab da vieles, was man irgendwie im Blick haben musste, es sollte nicht passieren, ist halt aber passiert und ja, Carlos Sainz aber, wie du es auch schon vorhin gesagt hast, der hat eigentlich ein recht gutes Wochenende gehabt und er hat auch selber gesagt, also er hat so das Gefühl, dass er alles aus dem Auto extrahieren konnte, was drin steckte, also das ist ja schon mal ganz gut und das sieht man ja auch in den Ergebnissen, also ich glaube, wenn man da mal so schaut, was dann vor ihm gelandet ist, ja, also viel weiter nach vorne, realistischerweise wäre es dann halt auch nicht gegangen. Es ist im Grunde dann Gasly, Lawson und Colapinto von Best of the Rest sozusagen danach davor, beziehungsweise kommen dann Ferrari, Red Bull und Mercedes. Ja, also das war schon wirklich, wirklich gut. Dementsprechend sind sich aber bei Williams auch alle einig, man muss das Auto weiter verbessern. Ja. Zwischenfazit kann man auf jeden Fall mal ziehen, und das sind jetzt meine Worte, man hat sich jetzt von diesem wirklich schlechten Start in die Saison erholt. Was James so ausgesagt hat, deutet darauf hin, dass sowohl Albon, anders gesagt, dass auch Albon es geschafft hätte, in die Punkte zu kommen, ja, aus eigener Kraft, wenn das Wochenende ein bisschen glücklicher für ihn gelaufen wäre. Und das ist erstmal das Wichtigste, dass man jetzt um die Punkte kämpfen kann. Da war man letzte Saison ja auch schon, hat es gehofft, dass man so ein bisschen so diesen Schritt, den jetzt vielleicht Alpine mutmaßlich gemacht hat, da so regelmäßig Best of the Rest zu sein. Mhm. Beziehungsweise wir kommen dann auch gleich noch dazu, die Racing Bulls sind ja auch gerade so, zumindest mal in Kanada, in dieser Sphäre unterwegs gewesen. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung gewesen. Dann schauen wir auf Haas und reden über die ein bisschen. 19 Punkte und damit eine ganze Ecke mehr haben wir auf dem Konto. Esteban Ocon und Oli Bearman. Esteban Ocon 14. in der Sprint-Quali, 13. im Sprint, 17. in der Quali zum Rennen, 14. im Rennen. Und Oli Bearman ein bisschen Probleme gehabt, bis dann der Rennsonntag kam. Hat es nicht so toll ausgeschaut, dann aber tatsächlich sehr solide. 15. im Sprint-Qualifying, 18. im Sprint, 16. in der Quali zum Rennen und 10. im Rennen. Und ja, als es dann drauf ankam, hat er mal wieder den Punkt geholt. Esteban Ocon hat eigentlich es gar nicht so wahnsinnig schlecht gemacht. An 3 Tagen besser ausgeschaut als Bearman und dann trotzdem keinen Punkt geholt. Und steht jetzt dann nach diesem Wochenende eigentlich dann doch als der Verlierer da, weil er hat nichts geholt und Bearman schon. Also so verkürzt darf man es natürlich nicht anschauen. Aber es heißt ja, dass er intern auch aufgrund seines Charakters so ein bisschen der Anschuldigung, die er da so bringt, Richtung Team, so im Sinne von, ja, er kriegt da irgendwie nicht das gleiche Material und Bearman wird bevorzugt, lässt er immer so ein bisschen durchscheinen, ja, und das gefällt Teamchef Ayako Matsu überhaupt nicht, und der ist ja eigentlich ein sehr umgänglicher Typ, nach allem, was man so einschätzen kann, und da ja, ist der Ocon schon angezählt, dieses Wochenende hat ihm jetzt mal zumindest nicht geholfen, sagen wir es mal so.
Ja, wir können ja mal damit einsteigen, dass tatsächlich Ayako Matsu und auch Esteban Ocon beide das am Donnerstag in den Pressekonferenzen alles ins Reich der Fabel verwiesen haben, was da vorher auf Social Media kursierte, ja, von wegen, Ocon wird die Saison vielleicht nicht zu Ende fahren und es gab ein Zerwürfnis oder so. Also offensichtlich war das tatsächlich eher aus dem Bereich der kreativen Unwahrheiten, sagen wir es mal so. Oder vielleicht ist doch mehr dran und sie voll nach vorne hin dann irgendwie zumindest ein Gesicht waren. Ist ja ein japanisches Unternehmen. Ne? Mhm. Kann gut sein. Also wir können darüber spekulieren. Auf jeden Fall, und damit komme ich jetzt mal zu meinen Punkten, sieht so aus, Esteban Ocon bekommt von mir für dieses Wochenende 6 Punkte. Ja, leicht überdurchschnittlich. Oli Bearman habe ich jetzt besser gesehen, aber auch nicht so viel besser. 7 Punkte für den jungen Briten. Und zwar liegt das daran. Also, Haas hat ja ein Upgrade-Paket mitgebracht nach Kanada. Das ist grundsätzlich erstmal positiv, ja. Oli Bearman hat sich aber ein bisschen schwer getan. Ist natürlich immer ein Risiko, an einem Sprintwochenende ein Paket zu bringen, ne? Da hast du halt nur ein freies Training Zeit, um alles so ein bisschen einzustellen, ein Setup zu finden und so weiter. Das hat bei Esteban Ocon ein bisschen besser geklappt als bei Bearman. Deswegen auch die Positionen, ja, im Sprint-Qualifying und im Sprint. Ich denke, Esteban Ocon kam vermutlich aufgrund seiner Erfahrungen dann auch auf Anhieb ein bisschen besser zurecht, ja. Hatte da vielleicht ein paar kreative Kniffe, um schneller auf Touren zu kommen. Aber im Laufe des Wochenendes hat sich dann Oli Bearman ja wirklich rangerobbt und vorbeigerobbt, ja, am Routinier. Und, du hast es gesagt, mit Rang 10 dann auch einen Punkt noch geholt für die Mannschaft. Sehr, sehr gut. Das ist Ocon halt wieder nicht gelungen, ja. Da ging es dann irgendwie nach hinten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, vielleicht schlaust du uns gleich mal auf mit einigen Zitaten. Ja, auf jeden Fall, Oli Bearman wieder dann mit einer gewohnt guten Leistung, immer besser geworden im Laufe des Wochenendes, einen Punkt geholt fürs Team. Deshalb von mir gute 7 Punkte für ihn. Esteban Ocon wieder ein bisschen durchwachsen und unterm Strich schon klar der schlechtere Haas-Pilot an diesem Wochenende. Deshalb nur leicht überdurchschnittliche, aber noch keine guten 6 Punkte.
Ja, ich gebe die gleichen Punkte und starte tatsächlich so ein bisschen mit Zitaten. Esteban Ocon hat nach dem Rennen gesagt, also es war schwierig, um es vorsichtig auszudrücken, und er hat gesagt, es gab da irgendwas, was nicht so richtig funktioniert hat, als wir gebremst haben. Ich habe immer wieder Lockups gehabt, ja, also wo die Bremse blockiert hat. Mhm. Also müssen wir uns das mal genauer anschauen. Und dann hat er gesagt, und das finde ich ganz interessant, wir haben das Auto auf das neue Update geändert seit dem Qualifying. Und damit habe ich dann eben nur zwei ordentliche Runden hinlegen können. Ja, also da hat er anscheinend ein bisschen Probleme bekommen. Olli Bärmann ist ja dann anscheinend damit besser zurechtgekommen. Hat dann auch so ein bisschen darauf hingewiesen, dass sie auch im Rennen schlechten Pitstop gehabt haben. Auch Ayao Komatsu hat dann gesagt, also wir wissen, warum wir einen langsamen Pitstop hatten. Das müssen wir auf jeden Fall verbessern. Und immerhin haben wir einen Punkt nach Hause mitgenommen. Das ist schon mal positiv. Und wir wissen, warum wir dieses Wochenende nicht unsere Leistung gezeigt haben. Die Devise heißt jetzt zusammenhalten. Und dann ist das, worauf es ankommt, dass wir ja von hier aus eben in die richtige Richtung gehen. Eine Lösung finden und das Auto verbessern und die Umsetzung verbessern, und das können wir tun. Also da ist man optimistisch, freut sich dann schon auch auf Monaco, und war einfach ein Wochenende, wo man eben aus dem Auto einfach nicht das Maximum extrahiert hat, aber man scheint eben zu wissen, woran es liegt. Deswegen kann man sich da eigentlich als Haas-Fan oder als Fan einer der beiden Fahrer schon mal vorsichtig optimistisch zeigen. Ja, war solide, ein Pünktchen für Haas ist, glaube ich, generell was man mitnehmen kann. Vor allem, wenn man jetzt überlegt, wie stark eigentlich die Top-Teams sind. Natürlich war ein bisschen Glück dabei, weil die McLaren so rein gefailt haben. Aber da hat man halt immer noch beide Ferrari, in dem Fall halt nur einen Mercedes. Also auch da wieder ein bisschen Glück auch für Haas dann hinten raus gewesen. Dann aber so starke Teams wie unter anderem eben auch die Racing Bulls. Ja, und zu denen kommen wir jetzt. Und da muss man sagen, das war eins der besseren Wochenenden definitiv, ja, für das kleine Red Bull Team. 21 Punkte haben sie jetzt insgesamt schon gesammelt, und da hat dann vor allem Lawson im Rennen eben dafür gesorgt, dass es ein paar mehr geworden sind. Und folgendermaßen hat es dann ausgeschaut. Also, Liam Lawson konnte die Sprint-Quali ja gar nicht richtig antreten. Elfter ist er dann aber im Sprint immerhin geworden. Zwölfter in der Quali zum Sonntag und siebter dann im Rennen. Also, das Wochenende hat sich so sukzessive sozusagen für ihn verbessert. War aber wirklich auch herausfordernd, darf man nicht unterschlagen. Und deswegen reden wir dann auch gleich drüber, wird sich das dann auch in den Punkten so ein bisschen zeigen, dass das jetzt nicht so schlecht war, wie man vielleicht am Anfang denken könnte. Denn, und das ist auch wichtig, der blutjunge Arvid Lindblad hat es richtig gut gemacht und war durchgehend in den Top 10 drinnen. Neunter in der Sprintquali, Achter im Sprint und damit einen Punkt geholt. Habe ich jetzt vorhin unterschlagen. Also auch er hat dazu beigetragen, dass da ein bisschen mehr jetzt auf dem Konto zu verbuchen ist. Neunter dann in der Quali zum Rennen, und dann konnte er auch nicht mal richtig starten. Er hat Probleme da mit der Schaltung gehabt, musste dann sozusagen direkt am Start.
Kupplung.
Ja, und das war aber nicht seine Schuld. Ne? Sowas passiert dann teilweise auch mal am Start, irgendwie, dass es dann am Fahrer liegt. In dem Fall war es nicht so.
So, die Kameraden Liam Lawson und Arvid Lindblad kriegen beide von mir, Even Stevens tatsächlich, das erste Mal heute hier, 8 Punkte. Beide haben eine sehr, sehr gute Leistung gebracht insgesamt, ja. Bisschen unglücklich für die Racing Bulls. Das Wochenende hat so mit technischen Problemen angefangen und es hat irgendwie mit technischen Problemen geendet. Bei Liam Lawson war es so, er hatte am Freitag im einzigen freien Training Probleme mit dem Motor und mit der Hydraulik. Er konnte kaum fahren, ich glaube 2-3 Runden oder so, aber das ist natürlich ein Hauch von nichts. Und er musste dann mehr oder weniger blind ins Sprint-Qualifying gehen, dass er sich da trotz dieser Probleme sehr, sehr achtbar geschlagen hat im Sprint. Spricht natürlich für ihn, Platz 11 ist dann schon eine sehr, sehr ordentliche Leistung, ja. Und es wurde ab da eigentlich ja besser, ne? Also im Qualifying selbst dann 12. Rang, schlechter als Lindblad, aber immer noch sehr gut, ja, für das, was das Auto hergibt eigentlich. Und im Rennen, das hat er dann auch nach dem Rennen unumwunden zugegeben, eigentlich glücklich, ja. Also die waren von der Pace nicht da, wo sie dann gelandet sind am Ende. Aber man muss auch abstauben, wenn sich die Gelegenheit bietet. Von den vielen Ausfällen hat er massiv profitiert und da halt sehr, sehr gute Punkte mit einem 7. Platz geholt für die Mannschaft. Das nimmt man dann gerne so hin nach einem wirklich schwierigen Wochenende für ihn. Und ich glaube, er hat sich da einfach nicht unterkriegen lassen. Ist sein Ding gefahren und hat getan, was er konnte. Deswegen honoriere ich das mit sehr guten 8 Punkten. Ja, bei Arvid Lindblad war es umgekehrt. Ja, war schwierig. Eigentlich war er auf einem sehr, sehr guten Weg zu mindestens einer 9, vielleicht sogar einer 10, ja, 10er Wertung hier. Er war das die ganze Zeit eigentlich vom Start weg super unterwegs. Tolle Platzierungen, immer in den Top 10, du hast es gesagt. Und dann, deswegen gebe ich ihm jetzt nur 8. Wir können halt überhaupt nicht sagen, wie er sich beim Grand Prix geschlagen hätte. Also komplett hypothetisch. Er ist ja gar nicht, also er ist an den Start gegangen, aber keinen Zentimeter gefahren. Hat da sogar für Verwirrung gesorgt, unbewusst natürlich. Es gab ja dann 3 Formationsrunden, einfach weil man sein Auto da so schlecht wegbekommen hat aus der Startaufstellung. Deswegen, ich gehe davon aus, er wäre gut gefahren, er wäre genauso schnell gewesen wie am Wochenende bisher auch, aber wissen kann man es halt nie, vielleicht hätte er einen dummen Fehler gemacht, vielleicht hätte er sich eine Strafe eingefangen, keine Ahnung, deswegen die Wertung, ja, klammert natürlich dann bei ihm den Sonntag aus, muss man ja auch so machen, aber bis dahin, und da haben wir an dem Sprintwochenende, das ist ein Vorteil, genug Daten sozusagen, dass man da eine stabile Wertung abgeben kann. Bis dahin war er sehr, sehr überzeugend unterwegs. Der Junge ist ein Rookie, das dürfen wir nicht vergessen. Tolle, tolle Leistung insgesamt. Also ja, 8 Punkte, hüben wie drüben. Wie siehst du es denn?
Ich sehe es ein bisschen anders, aber auch nicht viel. Also die Argumentation ist eigentlich die gleiche wie bei dir, mit dem Unterschied, dass ich Lawson zwar auch 8 gebe, aber Lindblad tatsächlich 9. Da kann man sich ja natürlich trefflich drüber streiten, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Ich kann es auf jeden Fall so erklären, warum ich das mache. Also Lindblad war natürlich auf der einen Seite besser und auch messbar auch deutlich schneller in den beiden Qualifyings, ist aber natürlich auch, wie gesagt, also erstmal in dem Sprint-Qualifying sowieso, ne, da hat ja der Lawson sein Problem gehabt, aber das ist natürlich nachvollziehbar, ja, weil Lawson eben ja nicht so viel fahren konnte mit dem Auto. Auf der anderen Seite musste das erstmal schaffen und er war ja dann auch Best of the Rest 2-mal, ne? Also jeweils 9. Als in der Qualifikation hinter den ganzen Top-Teams. Mehr wäre da einfach nicht gegangen. Deswegen da auf jeden Fall hart an der 10 von 10 eigentlich dran gewesen und im Sprint ist er dann sogar noch ein Plätzchen nach vorne geklettert. Also auf jeden Fall ein Top-Wochenende und man kann es natürlich nicht wissen und das ist natürlich immer schwierig, sowas zu bewerten, aber in dem Fall, weil er halt auch schon den Sprint gefahren ist und weil er es auch einfach wirklich total konstant gemacht hat in den beiden Qualifying-Sessions, gebe ich ihm dann die 9 von 10 Punkten und Lawson hätte wahrscheinlich Ähnliches schaffen können, hat auf jeden Fall die 8 definitiv verdient. Man muss ihn ja nicht mögen. Es gibt ja viele, die sagen, okay, der ist so ein Rambo und der weiß nicht, wann irgendwie Schluss ist. Aber dass er jetzt da mit allem, was er hatte, um seinen Platz 7 dann gekämpft hat, das ist ja mehr als verständlich. Ja? Also die einzigen, von denen man jetzt sagen könnte, oder der einzige, von dem man sagen könnte, dass er vielleicht jetzt ein bisschen overperformed hat, ist tatsächlich Colapinto, der gerade total abreißt irgendwie. Ja. Und davor hast du halt, wie gesagt, 2 Red Bulls, 2 Ferrari und Antonelli, da kannst du natürlich dann auch nichts machen. Ne? Also deswegen Lawson auf jeden Fall Premium unterwegs gewesen im Rennen und wäre wahrscheinlich, wenn er nicht so viel Pech gehabt hätte, auch so auf Richtung 9 oder 10 von 10 unterwegs gewesen. Das ist auf jeden Fall was den Racing Bulls sehr viel Mut geben kann, weil die waren ja auch schon mal schlechter unterwegs. Also von daher bin ich mal gespannt, wie die jetzt in die Europasaison reingehen und was dann noch an Upgrades kommt. Freut mich auf jeden Fall, weil es ja zwischendurch auch so ausgeschaut, als ob die so ein bisschen weiter hinter versumpfen im Feld. Und da bin ich jetzt deutlich optimistischer. Und damit sind wir tatsächlich bei der Halbzeit angekommen, Dave. Und es ist Zeit für eine neue Episode. Und damit stellen wir uns jeweils eine Formel-1-Wissensfrage. Ratet doch sehr, sehr gerne mit. Es steht 2-2 nach 4 Rennen. Jetzt ist das 5. Rennen und dementsprechend kann jeder von uns ein weiteres Pünktchen holen. Und Dave, möchtest du zuerst die Frage stellen oder soll ich?
Ich kann. Immer ein Highlight.
Dann stell du sie mir doch.
Dann stell du sie mir doch. Ja, so, ich bin ganz oldschool unterwegs heute. So Papier. Oh, das tut eigentlich ganz gut. Pass auf, meine Frage, ja. Wer unsere Vorschau-Episoden immer fleißig guckt, und sind wir mal ehrlich, das solltet ihr alle, ja, damit stimmen wir euch immer schön aufs nächste Formel-1-Wochenende ein. Und ein wichtiger, wesentlicher Bestandteil der Vorschau ist der Track Guide, so rum. Da erklären wir euch alle möglichen Zahlen, Daten, Fakten zur Strecke. Und dort haben wir festgestellt, mein Lieber, dass dieses Rennwochenende jetzt in Montreal das 45. Grand Prix-Rennwochenende in der Formel 1 war, auf dieser Strecke. Ja. Also super, super gut. Und diese Zahl ist sehr hoch. Ja. Deshalb ist es tatsächlich so, dass es nur 4 Strecken gibt im Formel 1-Kalender, die mehr Grand Prix ausgetragen haben. Und jetzt wüsste ich natürlich gerne von dir mindestens 3. Du darfst mir auch gerne alle 4 sagen, wenn du das weißt.
So 3 wüsste ich.
Welchen Strecken,
das kann ich jetzt schon sagen.
Ja, auf welchen Strecken gab es denn mehr Rennen als in Montreal? Sag an.
Also ich bin mir sehr sicher, dass es Silverstone, Monza und Monaco sind. Und die 4. kann ich mir jetzt
Pflicht
vorstellen.
Erfüllt? Punkt hast du?
Die 4. kann ich mir vorstellen, dass es Spa ist. Ich bin gerade am Überlegen, aber müsste eigentlich Spa sein.
Träumchen, Pflicht und Kür erledigt. Wunderbar. Du hast einen Punkt, mein Lieber. Es ist genau so. Ich kann mal vorlesen. Ja, wir nehmen schon das Aufschreib. Monza liegt ganz vorne. 75 Grand Prix bisher in Monza. Dahinter Monaco mit 71. Also ein paar Mal hat der Monaco Grand Prix tatsächlich im Kalender gefehlt. Ja. Silverstone 60 Mal und Spa mit 58 Grand Prix tatsächlich auf Rang 4. Und dahinter Platz 5, Montreal. Der schöne Circuit de Gilles Villeneuve mit mittlerweile 45 Rennen.
Also einer der traditionsreichsten Grand Prix überhaupt. Und
so ist es.
Falls ihr noch nicht Abo gedrückt habt, macht es unbedingt, weil es kommt jetzt innerhalb der nächsten, einer Woche oder so ungefähr, Pi mal Daumen, unsere Großes im Kreis Fragen Special. Da haben wir genau das, was wir hier gerade machen, in abendfüllender, epischer Distanz sozusagen, ja, wo Dave und ich.
Ihr lernt dort was über neue Länder, so viel kann ich schon mal spoilern.
Sehr viele Fragen uns stellen, da bin ich bei weitem nicht so souverän. Also macht auf jeden Fall Spaß, uns hat sehr viel Spaß gemacht und damit stelle ich dir jetzt mal deine Frage und dann bin ich gespannt, ob ich dir jetzt davon ziehe oder ob du es Gleichstand sozusagen herstellen kannst. Also Andrea Kim Antonelli ist ja einer der besten Rookies der letzten Jahrzehnte, muss man einfach so sagen, egal ob man ihn mag oder nicht, ist einfach so. Er hat jetzt einen Rekord aufgestellt und zwar seit seinem Debütsieg direkt einfach mal nochmal dreimal gewonnen. Es war jetzt sein 4. Sieg in Folge und es gibt ja so ein paar Fahrer, die da noch mehr Siege haben. Allen voran Max Verstappen, der hält den Rekord für die meisten Siege mit 10 und dahinter Sebastian Vettel, der hat 9 und damit sind sie tatsächlich sehr exklusiv unterwegs. Dahinter Alberto Ascari mit 7 zum Beispiel, Michael Schumacher mit 7 und Nico Rosberg mit 7. Dann haben wir auf Platz 6 Jack Brabham mit 5
Siegen. Am Stück meinst
Siegen.
Du jetzt, ne? Davon
am Stück,
jetzt
am 5 natürlich, am Stück, weiß ich, dass ich das nicht gesagt habe, genau. Okay. Auch Nigel Mansell hat zum Beispiel 5 geschafft. Zum Beispiel Lewis Hamilton hat auch in Anführungsstrichen nur 5 geschafft am Stück, ja? Also hätte ich jetzt so auch nicht gedacht, ja? Jetzt gibt es aber tatsächlich eine ganze Reihe von Fahrern, die 4 am Stück geschafft haben.
Ach du
Ich
Grüne.
Möchte, dass du mir 3 nennst und das ist echt der Wahnsinn, dass Kimi Antonelli jetzt sozusagen nach seinem ersten Sieg direkt 3 hinterhergeschickt hat und jetzt mit diesen Leuten in einem Atemzug genannt wird. Es sind übrigens mehr als 3 Leute insgesamt, also du hast einen größeren Pool, aber sie müssen halt 4 Siege hintereinander gemacht haben und als Maximum Siegkette sozusagen.
Oh Gott. Das ist schwer.
Also deswegen habe ich jetzt auch eine ganze Menge aufgezählt. Also ich sag's dir ja auch nochmal, also wen du schon mal rausstreichen kannst. Also wie gesagt,
Lewis Hamilton, Vettel auf jeden Fall.
Nigel Mansell, Jack Brabham, Nico Rosberg, Michael Schumacher, Alberto Ascari, Sebastian Vettel, Max Verstappen. Die sind auf jeden Fall noch eine ganze Kategorie drüber. Aber ein paar Legenden tatsächlich sind dabei. So viel kann ich dir schon sagen. Und mit denen ist in dieser Statistik Kimi Antonelli jetzt schon en par und wird sie eventuell in Monaco schon übertrumpfen und dann mit Lewis Hamilton gleichziehen bei einer Rekordstatistik. Das muss man auch mal sagen, wenn Antonelli da gewinnt.
Ich muss raten. Ne? Ich habe natürlich nicht den Hauch einer Ahnung. Wer mir jetzt bei der Aufzählung gefehlt hat, ne, da gibt es natürlich ein paar Namen und die haue ich jetzt dann einfach mal raus in der Hoffnung, dass da irgendwas
verfängt. 3 reichen, da bist du bestimmt.
3 reichen, ja. Ich weiß nicht, wie oft ich falsch liegen darf.
Aber, ja, einen falschen kann ich dir zugestehen.
Okay, naja, dann schauen wir mal. Wie schaut es denn mit Senna aus? Hat der 4 geschafft maximal am Stück?
Ja.
Stark, sehr schön.
Sogar 2-mal hat er es geschafft.
Nächste Legende machen.
Ja.
Okay, gut. Machen wir direkt weiter. Alarm, Prost. Vielleicht war es bei ihm auch so, dass er maximal... Auch der? Okay.
Ja.
Aber ja, schon zwei Drittel der Frage richtig beantwortet.
Ja. Einer fehlt ja noch.
Okay.
Oder es sind mehr als einer, kriegst du wahrscheinlich hin.
Wie schaut's denn mit Alonso aus?
Wunderbar, da hast du zusammen.
Hat der mal.
Ja. Ja, in 2006
das
hat er
vier
im Stück gewonnen, ja. Ja,
okay.
Wen du noch hättest nennen können, wäre zum Beispiel Jim Clark, Jochen Rindt, Damon Hill und Jensen Button. Haben alle vier hintereinander auch geschafft. Also mit diesen.
Ich hätte natürlich Niki Lauda noch im Köcher gehabt, aber der war falsch gewesen, ne?
Nee, Lauda ist auch dabei.
Lauda ist auch dabei?
Lauda hat auch viermal.
Ja, krass,
Entschuldigung. Lauda 3. Fangio 3, okay. Jackie Stewart 3, also die haben nicht vier geschafft. Also in dieser Statistik, und das ist echt Wahnsinn, ist Antonelli schon über Lauda, Jackie Stewart und Juan Manuel Fangio. Dass du in einer Statistik über Juan Manuel Fangio bist, ist auch schon krank, wobei man fairerweise sagen muss, die Saison damals war natürlich sehr kurz und zwar noch eine andere Zeit, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, allein, dass er schon jetzt mit einem Sieg in Monaco mit Hamilton gleichziehen kann, der als eigenen Rekord fünf Siege hintereinander hat, also Wahnsinn.
Keine 30 Grand Prix bestritten, steht er am Anfang seiner zweiten Formel-1-Saison und wird schon mit solchen großen...
Stell dir mal vor, der würde irgendwie jetzt 6-7 hintereinander gewinnen und dann werden die Leute... Also ich will da gar nichts irgendwie jetzt rumspekulieren, aber das Ding ist halt, dann wird der halt vielleicht auch unter seinem eigenen Druck dann irgendwann zusammenbrechen, weil du baust da ja was auf, da musst du halt von den... Da musst du halt auch als Mercedes sehr gut aufpassen, dass du den jetzt auch sehr gut schützt. Ja, also es gibt ja in vielen Sportarten.
Ich wollte gerade sagen, er hat Toto Wolff in seiner Ecke. Ich mache mir da keine Sorgen.
Eigentlich die beste Umgebung da, ne? Also deswegen, kann man da eigentlich entspannt sein. Aber das sind so Sachen, die muss man halt zum Beispiel als Teamchef auch auf dem Schirm haben. Denn das macht natürlich auch was mit einem. Aber Kimi macht es bisher grandios. Mercedes macht es bisher grandios.
Wahnsinn.
Und wir können uns freuen. Und deswegen robben wir uns jetzt auch dann langsam mal ran an die Top-Teams und machen weiter mit Fahrernoten Teil 2 nach dieser wunderschönen Episode. Genau, und wir machen weiter mit Alpine, glaube ich. Ne? Die sind
so
Fünfter in der Konstrukteursweltmeisterschaft und Pierre Gasly ist schwierig in dieses Wochenende gestartet in Kanada. 19. in der Sprintquali, 20. im Sprint, 14. in der Quali zum Rennen, 8. im Rennen. Also auch da hat die Formkurve deutlich nach oben gezeigt. Franco Colapinto war eigentlich durchgehend besser und nicht nur eigentlich, sondern war es. Und das ist bemerkenswert. Der hat ja lange gestruggelt. Gasly hat da einsam seine Kreise gezogen und Colapinto jetzt aber tatsächlich auf Augenhöhe und ein bisschen weiter vor Gasly. 13. in der Sprintquali, 9. im Sprint, 10. in der Quali zum Rennen und sage und schreibe 6. im Rennen. Und wir haben inzwischen zwei, die sich sogar geoutet haben. Bei einem wussten wir es schon, die große Alpine und Gasly-Fans sind. Der eine trägt ja sogar einen Namen. Also schöne Grüße an euch zwei. Es gibt wahrscheinlich auch ein paar andere, von zwei wissen wir es inzwischen. Also was soll ich sagen? Ich würde gerade auch auf Wolke 7 schweben, wenn ich Alpine unterstütze oder einen der beiden Fahrer. Das war ein sehr, sehr schönes Wochenende aus Sicht des Team Enstorm, muss man ja sagen. Haben wir auch eine schöne Episode auf dem Preisfahren History gemacht. Könnt ihr da gerne mal reinschauen. Wenn ihr den Zweitkanal von uns noch nicht kennt, verlinken wir euch hier. Aber ich gebe jetzt 7 Punkte an Pierre Gasly und 9 Punkte an Franco Colapinto. Und ja, ich muss zugestehen, sehr schwer getan habe ich mich bei Gasly, denn auf der einen Seite hat der wirklich, wirklich schwierig in das Wochenende reingefunden und auf der anderen Seite war halt der Abstand zu Franco Colapinto dann schon sehr, sehr groß. Franco Colapinto, und das ist dann auch ein bisschen ähnlich wie bei Hatscher, nicht ganz, aber ähnlich an diesem Wochenende, hat es unabhängig davon, wer sein Teamkollege ist, und die haben ja beide super starke Teamkollegen mit Verstappen und Gasly, einfach brillant gemacht, ja. Was willst du denn mehr irgendwie als im Rennen Sechster zu werden? Klar sind da alle möglichen Leute ausgeschieden, wie zum Beispiel Norris oder eben auch Russell, aber und Piastri hat auch aufgrund Eigenverschulden ist ganz weit hinten gelandet. Aber willst du ernsthaft einem sagen, dass man da noch an dem Hatscher vorbeikommt, an Leclerc, Verstappen, Hamilton und Antonelli? Also auf keinen Fall. Und
noch nicht, würde Briatore sagen. Noch nicht.
Noch nicht, ja. Noch nicht. Ja. Und er hat ja auch hinten jetzt keinen Druck gehabt von Lawson. Der wiederum hat sich eisenhart, haben wir, weiß ich gar nicht, ob wir es vorhin gesagt haben, aber gegen Gassi gewehrt, ja. Und das war ja natürlich auch eine Meisterleistung. Also wie gesagt, Lawson hat es wirklich gut gemacht. Aber das zeigt auch nochmal, wie gut eigentlich Colapinto auch war. Und Gassi, der hat sich halt schwer getan, um Lawson vorbeizukommen, aber wäre auch wesentlich schneller gewesen. Also tolles Wochenende für die Alpine insgesamt und das kann einen wirklich sehr, sehr fröhlich stimmen. Ich bin gespannt, was die Saison noch alles abreißen. Man merkt halt einfach auch, dass tatsächlich so der Renault-Motor die letzten Saisons der limitierende Faktor waren, dass einfach viel mehr in diesem Team drinsteckt und da wächst jetzt auch echt was zusammen. Ja. Ich bin echt gespannt, was passiert und jetzt auch, was du für Noten vergibst.
Da sind wir uns tatsächlich auch einig. Ich habe mich ja schon mehrfach geoutet als großer Colapinto-Fan. Ich mag den Jungen einfach. 9 Punkte von mir für ihn tatsächlich und für Pierre Gasly genauso wie bei dir 7 an diesem Wochenende. Fangen wir nochmal bei Colapinto an. Ne? Positive Entwicklung auf jeden Fall. Er hat sein bestes Saisonergebnis in Miami aufgestellt, also sein bestes Rennergebnis mit Platz 7 und jetzt hat er es direkt im nächsten Rennen schon ja überboten, unterboten, je nachdem wie man sieht. 6. Platz jetzt in einem Grand Prix. Es geht wirklich sehr, sehr gut weiter für ihn. Vielleicht startet er endlich mal einen Lauf. Das Selbstbewusstsein ist offensichtlich endlich da. Fehlerquote sehr, sehr gering auf jeden Fall und er staubt halt genauso ab. Wie ein Liam Lawson, wir haben es ja vorhin schon da erzählt an dieser Stelle. Klar, von der Pace her sind sie natürlich noch weit, weit weg, das hat man dann noch gesehen. Hadja, der da vor ihm lag, konnte gemütlich irgendwelche Stop-and-Go-Strafen absitzen, ohne überhaupt nur in die Gefahr zu kommen, da von Colapinto aufgeschnupft zu werden. Da war die Diskrepanz noch deutlich sichtbar, aber von der Platzierung her und von den Punkten her, das nimmt man dann natürlich sehr, sehr gerne mit. Auch er war natürlich dann nach dem Rennen ehrlich genug zu sagen, ja, ne, das war natürlich nicht on merit, wie die Briten sagen. Also es war jetzt kein Ergebnis, dass er sich selbst da erfahren und verdient hat. Aber man muss auch erstmal zur Stelle sein, wenn alle anderen ausfallen. Und da war er halt der Erste in der Reihe. Auch das ist natürlich eine große, große Leistung. Keine Diskussion, spitzenmäßig gemacht. Was mir da zu einer 10 noch gefehlt hat, ja, wenn ihr da ganz neugierig seid, klar, er hätte vielleicht hier und da noch ein bisschen besser qualifizieren können. Gerade Rang 13 im Sprint Qualifying ist gut für den Alpin, aber wenn man sieht, wo er dann später unterwegs war und er hat ja mit Liam Lawson im Racing Bulls gekämpft. Arvid Lindblad zum Beispiel, auch im Racing Bulls, hat es im Sprint Qualifying schon in die Top 10 geschafft. Also hätte Colapinto vielleicht eventuell auch schaffen können. Spekulation, natürlich wissen wir nicht genau. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, es wäre noch mehr gegangen. Ja, aber er musste natürlich da auch Setup erarbeiten, ins Wochenende reinkommen, Vertrauen ins Auto aufbauen. Das dauert halt ein bisschen. Trotzdem super duper gut. Also keine große Kritik auf jeden Fall. 9 Punkte sind ja hervorragend. Gasly, du hast es ja schon weitgehend erzählt. Problematischer Start, Setup-Probleme. Das Team hat da auch, glaube ich, den ein oder anderen Fehler gemacht. Gerade im Sprint-Qualifying, Entschuldigung. Aber er ist halt ein sehr, sehr starker und erfahrener Pilot und lässt sich da auch nicht aus der Ruhe bringen. Er hat sehr gut gesehen, ja, was im Auto steckt. Der Teamkollege hat es bewiesen. Und er hat sich da akribisch dann vorgearbeitet und hat versucht, möglichst nah ranzukommen. Das ist ihm dann auch beinahe gelungen. Ja. Der sehr stark verteidigende Liam Lawson war dann im Grand Prix. Das Ende seiner Träume, will ich sagen. An dem kam er nicht mehr vorbei. Aber trotzdem, auch ein 8. Platz im Alpine ist ein gutes Ergebnis auf jeden Fall, besonders nach einem schwierigen Wochenende. Deswegen belohne ich das auch mit guten 7 Punkten. Wie gesagt, 9 für Colapinto. Ich bin Fan.
Ja, ich auch. Und man darf nicht vergessen, das ist das beste Formel-1-Ergebnis tatsächlich auch bisher in seiner Karriere für Franco Colapinto.
Ja, habe ich ja gesagt.
Ja, genau, ne? Ja. Also
7. in Miami, jetzt gleich verbessert beim nächsten Rennen.
Genau, also nicht nur Saison, weil du Saison gesagt hast, sondern auch tatsächlich in seiner, in seiner Karriere. Aber das kann genau, man sich ja fast denken.
Hab mich verplappert.
Richtig, richtig gut und wir kommen jetzt zu Red Bull und auch da ist es ähnlich, weil Gasly ja auch zum Beispiel, das muss man ihm eigentlich auch positiv auslegen, ne? Also er hat jetzt zwar insgesamt deswegen die 2 Punkte weniger im Vergleich zu Colapinto bekommen, weil er halt sich schwer getan hat, aber Colapinto hat sich halt nicht so schwer getan, ist da halt besser zurechtgekommen die Tage vor dem Sonntag, aber Gasly hat auch gesagt, also er tut sich halt schwer mit dem Auto momentan und das spricht aber auch für seine Klasse, dass er dann eben dann bis zum Rennen sich dann so weit selber wieder aus dem Dreck zieht, dass er dann halt Punkte dann einsammelt und bei Verstappen war es ja ähnlich. Also einerseits war Hatscher super, super stark. Andererseits hat Verstappen echt auch viel Probleme gehabt und hatte auch wie so ein Gorspatz, wie es halt oft so ist bei ihm, wenn irgendwas nicht funktioniert mit dem Auto. Also es war jetzt nicht einfach nur ungerechtfertigt, das will ich nicht damit sagen. Aber er wird dann halt laut, ne? Und deswegen merkt man das dann auch, wenn da irgendwas nicht stimmt. Aber er hat sich ja dann, und das sehen wir jetzt auch an den Ergebnissen, immer weiter verbessert. Also Red Bull 57 Punkte insgesamt. Verstappen 7. in der Sprintquali, 7. im Sprint, 6. in der Quali zum Rennen und 3. im Rennen. Also natürlich da auch ein bisschen von den McLaren-Ausfällen natürlich wie auch viele andere profitiert, aber war sehr schnell und von der Pace dann auch absolut kompetitiv, hat auch gar nicht so wahnsinnig viel verloren auf Antonelli, wobei der natürlich managen konnte. Vorher kommen wir später auch noch dazu. Mhm. Und fast schon sensationell, Hadja war super nah dran, 8. in der Sprintquali. Dann im Sprint 21., weil er eben den Defekt hatte und ausgefallen ist, 7. dann im Sprint.
Und dann doch wieder reingefahren ist.
Ja, also so ein bisschen Daten noch gesammelt. Ja. Ne? Und dann Quali wieder einen Platz direkt hinter Verstappen auf Platz 7 und dann im Rennen 5. geworden. Da hat er dann aber irgendwie so Pac-Man-mäßig Strafen gesammelt. War anscheinend irgendwie so das, was er sich als Sidequest dann ausgesucht hatte an dem Tag. Ja, kommen wir gleich dazu. Erstmal die Punkte. 9 für Verstappen, 8 für Hadjar gebe ich. Ja, Verstappen, kann man jetzt natürlich drüber streiten. Ne? Ist das wirklich 9 Punkte wert, wenn er da 7. und 6. wird in Sprint, Quali, Sprint und Qualifying? Aber ich sage ja, denn erstmal muss man sagen, dass der Red Bull ja erst seit jetzt zum 2. Rennen auch wieder vorne mitmischen kann. Und zweitens hat er da schon einige Probleme dann auch benannt, dann während der verschiedenen Sessions, dann bis zum Samstag zumindest. Und dann am Sonntag erst hat man so das Gefühl gehabt, dass er jetzt eins mit dem Auto ist. Und trotzdem ist er ja immer vor Hadjar dann gelandet, als es drauf ankam. Punktuell war Hadjar dann auch schneller in den verschiedenen Qualifying Sessions. Aber, und das macht halt einfach diese unglaubliche Qualität von Verstappen aus, der schafft es dann zwar knapp, aber schafft es und lässt sich dann halt nicht ins Boxhorn jagen, hat kein Off-Session oder Off-Wochenende oder was auch immer. Und das macht halt dann auch jemanden aus, diese Konstanz einfach. Und am Ende ist er dann trotzdem auf dem Podium und hat an einem Sprint zumindest mal 2 Punkte gesammelt. Also ist halt einfach Max Verstappen. Aber umso höher muss man dann eben dann auch die Leistung von Isaac Hadjar einschätzen und ich gebe ihm auch nur deswegen 8 Punkte, weil er eben wie so ein Rambo gegen Leclerc gefahren ist und wenn das schief geht, bei Höchstgeschwindigkeit 2-mal zu kreuzen, wobei das erste Mal noch das Schlimmere war, aber da war ja dann Leclerc dann auch schon vorgewarnt sozusagen, aber wenn da Leclerc nicht aufpasst oder wenn da irgendwie Entscheidungen auch nur ein bisschen anders getroffen werden, dann kann es für beide sowas von ins Auge gehen und da reden wir wirklich von einem Horrorunfall und ich habe keine Ahnung, was ihn da in ihn gefahren ist, aber er hat halt so diesen jugendlichen Übermut so ein bisschen. Ist auf der einen Seite ganz gut, das sehen wir auch bei anderen Fahrern, wie jetzt zum Beispiel insbesondere Antonelli, der schreckt ja auch überhaupt nicht zurück, irgendwie da Russell herauszufordern. Aber es ist halt so ein bisschen auch dieses paradoxerweise dann auch oder passenderweise dieses Verstappen, Eske sozusagen, was dann Hadjar hochkommt. Mhm. Und er hat ja auch ein Stück weit einen ähnlichen Charakter. Ne? Also er regt sich ja auch sehr schnell auf, vor allem über sich selber, aber er hat halt auch diesen unbändigen Ehrgeiz. Ja? Man merkt, der will immer und der lässt auch nicht locker. Und er ist wie so ein Pitbull oder so ein Kampfhund, der sich dann reinbeißt, entweder in der Aufgabe oder in den Gegner. Und dann übertreibt das halt ab und zu. Und ohne das hätte ich ihm vielleicht sogar 9 oder gut 10 von 10 kann man jetzt, also will ich jetzt nicht als Fass aufmachen, aber 9 von 10 hätte er sich auf jeden Fall verdient. Aber solche Sachen darf er nicht bringen, weil das geht halt echt nicht immer gut und ist halt schade, weil er ein unfassbares Wochenende abgeliefert hat. Und ich sage es jetzt zum 100. Mal im Laufe unserer verschiedenen Episoden diese Saison, was die Fahrernoten angeht. Aber für mich einer der besten Rookies seit langer Zeit und es ist unfassbar, was wir da an Talenten im Pool haben. Ja? Also du hast so Leute wie Bortoleto, Lawson, Lindblad, die irgendwann mal, oder auch Behrmann, ja, die in einem Top-Team dann wahrscheinlich auch abreißen werden, wenn sie dann mal die Gelegenheit bekommen. Und dann halt so Leute wie Hadjar oder Antonelli, die halt jetzt schon mit gutem Material zeigen können, dass sie halt mit so Legenden mithalten können. Also im Falle von Verstappen, Russell will ich jetzt nicht ganz auf diese Stufe stellen, aber von den Skills her ist der ja, wenn man jetzt mal die letzten 2 Saisons annimmt, auch nicht weit weg von dem Verstappen. Letzte Saison eigentlich auf dem gleichen Level fast schon gefahren und das sind Dimensionen, die kannst du eigentlich nicht erwarten bei solchen jungen Fahrern und das zeigt, dass da ganz große auf uns zukommen und jetzt, Dave, darfst du endlich deine Punkte sagen.
Alles gut. Es kommen ganz große Worte auf euch zu, nämlich von mir. ich sehe es weitgehend so wie du, deswegen muss ich gar nicht viel ergänzen. Ich sage meine Punkte vor allem. Max Verstappen kriegt auch von mir 9 und Isaac Hadjar kriegt von mir 7. Ja, einen weniger. Denn ja, soweit ich da mit dir mitgehe und ich unterstreiche das auch alles nochmal, du hast vielleicht noch vergessen oder wolltest mir das noch übrig lassen.
Strafe,
er hat ja noch eine Strafe bekommen am Sonntag. Und das Vergehen fand ich tatsächlich persönlich noch schlimmer und das entsprechend bewerte ich auch strenger. Als George Russell nämlich da ausgerollt war und am Seitenrand stand, gab es natürlich eine gelbe Flagge, ja, eine Zone da, doppelt gelb geschwenkt, wohlgemerkt. Und das ist das höchste Zeichen überhaupt, bevor eine Safety Car auf die Strecke kommt. Bedeutet, es ist unmittelbar Gefahr vor dir auf der Strecke. Du musst deutlich verlangsamen und jederzeit bremsbereit sein. So, jetzt ist der gute Hadjar da an dieser Stelle vorbeigebrettert und hat nicht mal gelupft. Ja, also er ist dann mehr oder weniger im Renntempo vorbeigefahren. Ich glaube, da haben die Rennkommissare auch schon 3 Augen zugedrückt, dass er dafür, ich glaube, er eine Stop-and-Go-Strafe dafür bekommen, ne? Und ich glaube, 10 Sekunden für das Ding mit Leclerc. Also eh schon 2 wirklich, wirklich dicke Strafen, die er sich da eingefangen hat. Und
ja, das war Stop-and-Go für die gelbe Flagge, ja.
Ja, ne? Ja. Genau.
Ist auch die härteste Strafe, die man tatsächlich aussprechen kann, außer man disqualifiziert einen. Also,
genau.
Und das war auch zu Recht, ja. Also, ja.
Ganz genau. Also, das sind 2 Böcke, die waren dann wirklich, wirklich übel. Und ich möchte jetzt da auch keine großen Fässer aufmachen, aber Jules Bianchi, Suzuka, auch da waren doppelt gelb geschwenkte Flaggen ein Thema. Wir wissen, was da passiert ist. Gut, damals hat es geregnet, jetzt in Kanada nicht. Anderes Thema, aber wer eine doppelt gelb geschwenkte Flagge übersieht oder wissentlich ignoriert, also da tue ich mir wirklich schwer. Und entsprechend, ich glaube, auch bei mir kommt der Hadjar mit 7 Punkten noch ganz gut weg. Ja, das hätte man vielleicht noch strenger auslegen können. Davon abgesehen, von diesen 2 Situationen, war es ein sehr, sehr, sehr starkes Wochenende. Ja. Er war dran an Verstappen, du hast es gesagt. Er hat im Q2, ja, im Qualifying zum Rennen, ja dann auch plötzlich mit einer Bestzeit alle ein bisschen geschockt.
Kurzzeitig Erster gewesen.
Er kann es. Genau, ja. Bestzeit, ja, im Q2, ganz genau. Also er hat grundsätzlich gezeigt, er kann es, er ist dran, er ist schnell, aber er darf diese Fehler nicht machen. Ja. Solche Fehler können auch ganz, ganz schnell im absoluten Fiasko enden. Deswegen, ich hoffe mal, Laura Mekies und vielleicht auch jemand anders spricht da mal mit ihm 2, 3 deutliche Worte. Also ich als Teamchef würde es auf jeden Fall machen. Es ist aber halt auch eine Gratwanderung. Ja. Wenn man da jetzt zu sehr auf ihn eindrischt, dann macht er vielleicht ein bisschen langsamer und verliert an Tempo. Das ist für Rennfahrer halt auch sau schwer, ja. Man muss immer spot on irgendwie unterwegs sein, darf sich aber keine Fehler erlauben. Es ist sackschwer. Und da zeigt sich dann eben eine Klasse eines Max Verstappen zum Beispiel. Der hat ein schwieriges Wochenende und hat aber immer das Beste draus gemacht, ja. Auch wenn er dann eben meckert am Funk, es ist, auch wenn es vielleicht oft nicht so klingt, dann auch wenn es sehr bissig und direkt formuliert ist, es ist ja trotzdem konstruktiv. Er benennt ja immer genau das Problem und kann dann mit seinem Team dran arbeiten. Und solche Ergebnisse sind dann natürlich am Ende die Belohnung dafür. Klar, natürlich hat auch Max Verstappen davon profitiert, dass die McLaren, die eigentlich fast ebenbürtig da mit Mercedes unterwegs waren, sprechen wir gleich drüber, dass die da eben vorne nicht mit drin waren. Bin mir ziemlich sicher, wenn die mitgefahren wären oder weiter vorne, dann hätte er kein Podium geholt diesmal. Er hat es aber geholt, auch da gilt natürlich, wenn es was abzustauben gibt, muss man zur Stelle sein. Für eine 10, um das auch gleich nochmal zu erwähnen, also eine 10 vergeben wir wirklich bei einer herausragenden Leistung. Und ja, die war jetzt von Verstappen übers ganze Wochenende hinweg dann schwer zu vermitteln, sage ich mal. Es war eine sehr, sehr, sehr gute Leistung. Als kleine Kirsche oben auf der Torte gab es dann eben das tolle, packende Duell mit Lewis Hamilton natürlich über viele, viele Runden. Ja, die haben sich da wirklich dreckig gegeben. Aber für eine 10 hätte da schon wirklich was komplett Verrücktes passieren müssen. Deswegen 9 Punkte für Verstappen, glaube ich, sind, da bleiben wir unserer Linie treu, ja, und machen da nichts Verrücktes. Ich glaube, das ist ein sehr akzeptables Ergebnis. 7 von mir für Hadjar mit wirklich fast schon 2 geschlossenen Augen, ob seiner Fehler. Aber es ist so, wenn ihr es anders seht, ja, wir sehen euch in den Kommentaren. Wir können sehr, sehr gerne drüber diskutieren. Ich glaube, das ist eine Fahrerpaarung, da werden die Meinungen noch deutlich ein bisschen auseinandergehen. Kann ich mir vorstellen. Sagt uns, ob so ist.
Ja, und noch ganz kurz zu Max Verstappen. Also es ist tatsächlich auch das erste Podium mit dem neuen Red Bull Ford Powertrain. Also könnte man fast nicht für möglich halten, so oft hier Verstappen gefühlt auf dem Podium ist, war es tatsächlich in dieser Saison noch nicht, also schon auch spannend. Und Ja, war auch ein schönes Duell mit Lewis Hamilton und da komme ich später auch nochmal drauf. Das Lustige war ja, dass Verstappen ihn am Anfang mit dem gleichen Move kassiert hat wie Hamilton ihn dann am Ende. Ja, legendäres Duell und schön, dass die beiden jetzt einfach mal in gleich starken Autos ziemlich dann sich bekämpfen können auf der Strecke. Und schön, dass es auch fair war, hart aber fair von beiden in beiden Manövern. Also tolle Sache. Also dieses Wochenende hat echt ganz, ganz viele Highlights gehabt. Und damit springen wir zu McLaren.
Voll.
Die ersten im Bunde sozusagen mit über 100 Punkten, 106 genau an der Zahl. Lando Norris, eigentlich ein bockstarkes Wochenende. Dritter in der Sprintquali, zweiter im Sprint, dritter in der Quali zum Rennen und dann musste er die Segel streichen, Getriebeschaden, ja, war ja auch schnell unterwegs, ja, leider nicht in aussichtsreicher Position, weil er eben da, genau wie sein Teamkollege, mit Intermediates gestartet ist, war der Fail schlechthin für McLaren dann als Team an dem Wochenende. Ohne das wären sie wahrscheinlich ums Podium mitgefahren. Oscar Piastri immer so ganz knapp dahinter, Vierter in der Quali zum Sprint, Vierter im Sprint, Vierter in der Quali zum Rennen und dann Elfter im Rennen, hatte dann eben keinen Ausfall zu verzeichnen, anders als Norris, aber hat sich verschätzt. Musste dann auch in Runde 12 dann dementsprechend nochmal in die Box, hat sich dann neue Reifen geholt, war insgesamt dreimal in der Box, ja, also das hat er in dem Sinn schon maximiert dann nochmal das Ergebnis, ist an den Punkten vorbeigeschrammt, aber das war natürlich nicht das, was er sich vorgestellt hat. Dementsprechend gebe ich 9 Punkte an Norris, der hätte nämlich, also man kann jetzt natürlich bei beiden argumentieren, ne, vielleicht dass ein Max Verstappen, Carlos Sainz oder vielleicht auch Lewis Hamilton dann in dem Fall gesagt hätten, wisst ihr was, wir nehmen jetzt den Softreifen und ihr könnt mir sonst was erzählen mit den Intermediates. Will ich jetzt aber in dem Fall nicht negativ den einkreiden. Und fahrerisch haben sie sich, also hat sich Norris zumindest nichts zu Schulden kommen lassen. War einfach schnell. Das ganze Wochenende hat ja auch dann im Sprint dann auch diese Mercedes-Dominanz aufgebrochen. Natürlich, weil Antonelli sich da auch so ein bisschen übermotiviert gezeigt hat im Kampf mit Russell. Da hat er dann dafür büßen müssen und Norris profitiert. Aber es musst du halt machen. Mhm. Und Norris ist jemand, das werde ich an der Stelle jetzt auch nochmal sagen, weil es viele auch anders sehen oder gefühlt so eine Wahrheit ist, dass Norris zu viele Fehler macht. Er war ja auch ganz oft irgendwie so. Ist aber nicht so. Er macht, wenn dann, ganz, ganz kleine Fehler und so richtige Böcke. War tatsächlich der Letzte, genau in diesem Rennen letztes Jahr. Und ansonsten leistet er sich fast nie irgendwas. Ja. Und das ist halt auch eine ganz große Qualität, weil er einfach Punkte sammelt und sehr, sehr selten irgendwelche Dummheiten macht, die ihm Punkte kosten. Und auch da wieder Pech gehabt. Das Pech insgesamt tatsächlich in den letzten zwei Saisons öfters auf der Seite von Norris, was Defekte angeht, ja, oder irgendwelche dummen Geschichten, wo er dann rausgekegelt wird, darf man auch nicht vergessen. Und es zeichnet sich halt auch jetzt schon diese Saison wieder ab, dass er Piastri im Griff hat, klar. Bin mal gespannt, wie sich das im Laufe der Saison dann noch weiterentwickelt. Aber ich kann mir vorstellen, dass dann auch Oscar Piastri, sollte es so weitergehen, dann Ende des Jahres dann vielleicht uns langsam Gedanken macht, ob er dann doch irgendwie dann so langsam die Nummer 2 dann ist. Zwar eine sehr, sehr gute, aber geschlagen hat er über eine Saison Norris noch nicht und das wird auch ganz schwer diese Saison sein. Aber warten wir es einfach mal ab. Oscar Piastri, habe ich jetzt eigentlich auch schon alles dazu gesagt, für mich einfach diese 2 Punkte Unterschied dann definitiv gerechtfertigt. Und Dave, ich glaube, du siehst es ähnlich.
Ich sehe es tatsächlich genauso, was die Punkte angeht. 9 für Norris, 7 für Oscar Piastri. Lando Norris kann ich nochmal ganz kurz sagen. Er hat, glaube ich, auch in jeder Session das Ergebnis maximiert. Ja? Und er ist unverschuldet aus dem Rennen gerissen worden. Er hat keine Fehler gemacht. Deswegen bin ich da ganz bei dir. Die 9 Punkte sehe ich als absolut gerechtfertigt an. Bei Oscar Piastri, was den reinen Speed angeht, ne, wäre er vielleicht ein Pünktchen schlechter als Lando Norris. Er war nie weit weg. Er war immer dran. Ja, die waren mehr oder weniger im Formationsflug knapp, ja, unterwegs. Auch wenn Piastri ist, ganz, ganz ähnlich wie bei anderen Konstellationen, die wir jetzt heute schon besprochen hatten hier, einmal ein Quäntchen dahinter, ja, das ist nicht so weit schlimm, aber schlimmer und deswegen auch der 2-Punkte-Unterschied bei mir waren jetzt eben die Fehler, ja, bei Oscar Piastri im Rennen, ja, dieser Verbremser und dieser Rammstoß gegen Albon, ja, ob da der Rückenwind eine Rolle gespielt hat oder nicht, weiß ich nicht, haben sich sehr viele verbremst an dieser Stelle und trotzdem ist er da halt einfach in einem anderen Auto reingerauscht, hat den armen Alex Albon aus dem Rennen gerissen, hat sich selber sein Rennen noch mehr ruiniert, als es ja mit dieser Intermediate-Entscheidung eh schon am Start passiert ist. Unglückliches Wochenende für Piastri, aber ich weiß ich nicht ganz, ob der dann nicht nochmal rauskommt und wieder sehr, sehr stark fahren kann. Ich traue es ihm grundsätzlich zu. Das Potenzial, das Talent hat er auf jeden Fall. Aber Lando Norris ist auch ein starker Teamkollege, ja, das hast du schon ganz richtig gesagt. möchte ganz kurz noch auf diese Intermediate-Entscheidung eingehen, ja, die sie da getroffen haben am Start. Wenn Cadillac das macht, und das haben sie ja auch gemacht, ja, McLaren war ja da nicht exklusiv mit dieser Fehlentscheidung, wenn Cadillac das macht, kann ich es voll verstehen. Die sind ganz hinten, die haben eh nichts zu verlieren, die können sagen, alles klar, lass uns einfach mal aus Spaß die Intermediates aufziehen, vielleicht kommt der Regen ja und dann stehen wir da wie die Helden. Warum McLaren das bei beiden Autos macht, obwohl sie sich in der zweiten Startreihe qualifiziert haben, ne? Das hat mich schon sehr, sehr gewundert. Also der Wetterfrosch, den sie da engagiert haben, der hatte einen totalen Blackout, glaube ich. Der hat ja auch die anderen Teams dann sehr schlecht beraten, offensichtlich. Aber dass sie nicht wenigstens gesplittet haben, es liegt vermutlich daran, dass sie beide Piloten da gleich behandeln wollen. Kannst du aber eigentlich in so einer Situation fast nicht machen. Ja, wenn gerade, das war ja so scheinbar 50-50, dass es mehr regnet oder eben nicht, dass man dann nicht die Entscheidung auch 50-50 auslegt und sagt, meinetwegen, keine Ahnung, Zac Brown war ja nicht an der Strecke, der war ja bei den Indy 500, aber dann, dass Andrea Stella hergeht und sagt, ey Leute, lass uns einfach eine Münze werfen, der eine zieht halt Intermediates auf, der andere, ne, wir gamblen da halt in der Hinsicht, dass sie sich dann wirklich so zu dieser Entscheidung dann bekannt haben und gesagt haben, offensichtlich war ja die Idee dahinter so, es wird auf jeden Fall regnen und alle anderen stehen dann dumm da, wir werden hier wie die Helden rausgehen. Weiß ich nicht, die Daten haben es scheinbar nicht hergegeben. Also McLaren, so gut sie strategisch in den letzten Jahren waren, das war auf jeden Fall ein grober Fail. Das werden sie sich angucken müssen und evaluieren müssen, ob sie es in Zukunft nochmal so machen würden bei einer vergleichbaren Situation. Schade, maximal schade. Ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, übers Wochenende hinweg war zwischen dem McLaren-Piloten und dem Mercedes-Piloten eigentlich nicht viel. Ich habe ja schon darauf spekuliert, dass die McLaren vielleicht mit besserem Reifenverschleiß, den sie ja wieder haben, vielleicht im Rennen da wirklich eine Gefahr sein könnten für die Mercedes. Hätte, wäre, wenn, zählt auch da nicht. Wir werden es nie erfahren.
Ja, und eins möchte ich noch ansprechen, und zwar im Sprint hat ja Oscar Piastri sehr, sehr spät an der Wall of Champions Hamilton überholt und hat ihn da so hart, aber auch fair überholt, dass sich sogar Leclerc an ihm vorbeiquetschen konnte noch. Also da hat ja Hamilton dann kurz vor knapp dann auch noch zwei Plätze dann dadurch verloren. Und damit sind wir jetzt auch bei Ferrari, weil das wird jetzt dann auch für meine Bewertung von Lewis Hamilton wichtig werden. 147 Punkte haben die auf dem Konto. Leclerc 6. in der Sprintquali, 5. im Sprint, 8. in der Quali zum Rennen, 4. im Rennen. Und Lewis Hamilton 5. in der Sprintquali, 6. im Sprint, 5. in der Quali zum Rennen und dann 2. und damit sein bestes Ferrari-Ergebnis und auch das erste Mal oder beste Ferrari-Ergebnis tatsächlich nicht nur für Hamilton jetzt, seitdem er bei Ferrari ist, sondern auch in der Saison tatsächlich mit Platz 2. Und Hamilton hat tatsächlich an diesem Wochenende Leclerc so stark dominiert, wie das eigentlich noch nie der Fall war, seitdem er bei Ferrari ist. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass Leclerc sehr große Probleme hatte, aber wie auch eben bei anderen Teams, unter anderem halt bei Verstappen und Hadjar, war es halt so, dass der andere Fahrer dann eben trotzdem eine Top-Leistung gebracht hat. In dem Fall war es dann eben Hamilton. Soll das eben nicht schmälern, ne? Also war jetzt eben einmal der Faktor Leclerc, dadurch hat Hamilton nochmal besser ausgeschaut, aber auch ohne den, selbst wenn Leclerc einen super Tag erwischt hätte oder ein super Wochenende, wäre Hamilton immer noch super unterwegs gewesen. Warum ich ihm aber trotzdem nur 8 Punkte gebe und Leclerc 6, ist eben mit dem erklärt, was ich da vorhin gesagt habe. Also Hamilton hatte so ein paar Imperfektionen dabei und ich glaube, es wäre mehr drin gewesen tatsächlich. In beiden Qualifying-Sessions, sowohl Sprint als auch Quali zum Rennen, hat er seine letzte Runde so ein bisschen verbockt. Ja, hatte so kleine Schlenker drin, die ihm ein besseres Ergebnis verhagelt haben, weil er war schon irgendwie in Schlagdistanz zur Startreihe 1. Also, dass er da beide Male vom 5. Platz gestartet ist, das hätte nicht sein müssen zumindest. Also Platz 4 oder Platz 3 wäre wahrscheinlich drin gewesen mindestens. Mhm. Aber klar, nach so einer langen Durchstrecke, der hat am Ende gegrinst wie ein Honigkuchenpferd, das hat ihn da glaube ich auch nicht mehr gestresst und Platz 1 wäre im Rennen auch nicht drin gewesen, also da war Antonelli zu stark, der hat am Ende auch gemanagt, da reden wir auch nochmal drüber und eben dann die Tatsache, dass er sich da hat von Piastri hat überrumpeln lassen. Natürlich, Piastri ist auch nicht irgendjemand, der ist Top-Fahrer, auch wenn er eben insgesamt dann auch in Anführungsstrichen nur 7 von mir bekommen hatte, aber das hatte eben andere Gründe. Das Manöver war wirklich Top-Piastri, so wie er eigentlich in seiner Top-Form dann halt auch auftritt. Und da kann man auch einen Hamilton mal überrumpeln. Ne? Ist auch keine Schande, von einem Piastri überholt zu werden, nicht falsch verstehen. Aber ich kann mir eben vorstellen, Hamilton, der in 10 von 10 Form wirklich das komplette Wochenende ist, hätte da vielleicht, und es war ja auch ziemlich am Ende vom Rennen, wahrscheinlich sich noch irgendwie wehren können. Also natürlich ist da manchmal auch ein bisschen Glück dabei, man muss auch nicht alles überanalysieren, aber das ist so das Quäntchen, warum ich Hamilton keine 9 von 10 oder 10 von 10 gebe. War nichtsdestotrotz spitze von ihm und gerne sehr viel mehr davon. Charles Leclerc wird sicherlich beim nächsten Rennen in Monaco auch in wesentlich besserer Form sein. No. Jetzt aber halt 6 von 10, weil er einfach A, nicht zurechtgekommen ist und B, halt einfach wirklich deutlich auch hinter Hamilton dann in allen Sessions dann. Qualifying muss man sagen, gar nicht mal so weit. Da war er dann mit der entscheidenden Runde immer sehr, sehr nah dran. Auch das spricht extrem für die Qualität von Charles Leclerc. Ähnlich wie das bei Verstappen ist. Er hat Probleme, am Ende kriegt es doch irgendwie immer noch hin, noch was zusammenzuzaubern. Das ist eigentlich auch fast angsteinflößend, wie stark der im Quali ist. Ja, und trotzdem halt dann auch tatsächlich im Sprint ja dann auch noch profitiert von Piastri und dann Hamilton auch mitgenommen. Also das musst du dann auch schaffen, da irgendwo in Schlagdistanz zu bleiben, dass sowas dann auch noch funktioniert. Im Rennen dann aber am Sonntag deutlich hinter ihm gewesen und war dann auch frustriert, hat aber dann auch sich schön duelliert mit Hadjar, haben wir ja auch schon zu Genüge besprochen. Das soll es jetzt ja auch gewesen sein von meiner Einschätzung, aber auch da, ne, Ferrari noch ein bisschen mehr rauskitzeln aus dem Auto und dann geht da was und es geht sowieso immer was in Monaco mit Charles Leclerc, also da können wir uns drauf freuen.
Leclerc in Monaco, ja. Sehr gut. Ja, interessant, interessant. Ich habe beide tatsächlich ein bisschen stärker gesehen als du. Charles Leclerc kriegt von mir 7 Punkte für dieses Wochenende. Und ich gebe Lewis Hamilton tatsächlich die 9. Ja, auch wenn du ein gutes Plädoyer hier hingelegt hast, das dagegen spricht. Ich gebe sie ihm trotzdem, denn ich fand, es war ein gelöster Lewis Hamilton. Er hatte das ganze Wochenende von der ersten Session an schon richtig viel Spaß. Die Sky-Kommentatoren aus Großbritannien, die haben da auch von vornherein gesehen, so wow, ne, der hat richtig Spaß, das Auto unter ihm wirkt lebendig, ja, er fühlt sich da irgendwie eins mit seinem Auto. Das hat Lewis Hamilton ja dann später am Wochenende ja auch bestätigt, ja, also er hatte das beste Gefühl, das er je in einem Ferrari hatte bisher. Sein Ingenieursteam, das er sich da jetzt zusammen gepuzzelt hat, funktioniert offensichtlich, also er war sehr, sehr, sehr happy und das hat sich dann natürlich auch im besten Ferrari-Ergebnis bisher manifestiert. Natürlich kam auch das wahrscheinlich ein bisschen glücklich zustande. Die Ausfälle vorne haben sicher dazu beigetragen, ja. Aber trotzdem, Lewis Hamilton war wirklich on the money, ne, wie man sagt, das ganze Wochenende über. Auch da Pluspunkte natürlich für das tolle Duell mit Verstappen am Ende. Und ja, du hast natürlich recht, von Piastri sich das so überrumpeln zu lassen, muss nicht sein. Aber ich werfe nochmal ein und ich glaube, das ist jetzt Spekulation, aber ich glaube, einer der Gründe könnte gewesen sein, dass eben am Ende des Sprints die Reifen am McLaren besser beisammen waren als eben am Ferrari. Ja, und da machst du dann halt auch nichts am Ende des Tages. Ne? Da kann dann ein Piastri verhältnismäßig leicht vorbeifahren oder dich leichter unter Druck setzen, als es sonst eben vielleicht der Fall gewesen wäre. Spekulation, aber ist für mich ein schlüssiges Argument, glaube ich. Warum Lewis Hamilton trotzdem die 9 Punkte kriegt, ist er. Ich glaube, er hat das Maximum rausgeholt. Ja, wir hatten immer so das Gefühl, er geht mehr. Und er hatte hier und da gerade im Qualifying dann ja immer wieder einen kleinen Bock drin. Aber ich glaube, da hat er probiert, mehr rauszuholen, als im Auto drin war und hat es dann einfach nicht zusammenbekommen. Auch da war er nicht der Einzige, ja, am ganzen Wochenende. Deswegen, ich kreide ihm das nicht hoch an. Ja, er war hoch motiviert, er hatte richtig Spaß und die Ergebnisse stimmen, glaube ich. Ja, McLaren und Mercedes halte ich beide noch, oder zumindest in Montreal eben an diesem Wochenende halte ich sie für stärker als Ferrari. Das war nicht die beste Strecke für Ferrari, angesichts dessen, sich zweimal auf 5 zu qualifizieren und dann am Ende hier mit einem zweiten Platz rauszugehen, ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll. Ganz ähnlich bei Charles Leclerc. Er hat ja geklagt, du hast es gesagt, war sein schlechtestes Wochenende in der Formel 1 überhaupt, von seinem Gefühl aus, ja. Er hat sich nicht wohlgefühlt im Auto. Die Ergebnisse geben das eigentlich überhaupt nicht her, ja. Also 5. Platz im Sprinten, 4. Platz im Rennen ist jetzt nichts, wo ich sage, boah, ich bin die totale Nulpe und es war das Schlechteste, was ich je abgeliefert habe. Es mag sich schlecht angefühlt haben für Charles Leclerc. Es spricht trotzdem für ihn, dass er dann trotz dieses Gefühls solche Ergebnisse rausfährt, ja. Die Nerven behält grundsätzlich übers Wochenende hinweg, aber auch in so haarigen Situationen, dann wie mit Hadjar eben. Ich denke, die 7 Punkte sind fast schon ein bisschen zu wenig. Ich komme jetzt ein bisschen dreckig vor, aber es war eine gute fahrerische Leistung von Charles Leclerc. Machen wir uns nichts vor. Und bei Lewis Hamilton fand ich es eben sehr, sehr gut. Naja, dementsprechend 9 Punkte für Hamilton, 7 für Leclerc. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst, wenn du meine Mercedes-Punkte hörst und was ihr denkt, es wird vielleicht spicy.
Schauen wir mal. Also Mercedes auf jeden Fall das erste Team, das die 200-Punkte-Marke durchbrochen hat, 219 an der Zahl. Ja, und Russell eigentlich, wenn man das so liest, unfassbar. Ne? Pole in der Sprint-Quali, Sprint gewonnen, Pole in der Quali zum Rennen und dann in Führung liegend, dann ausgeschieden, ja, weil dann der Akku dann gesagt hat, beziehungsweise die Batterie, nö, mag nicht mehr, Auto hat sich mehr oder weniger ausgeschaltet, Motor war weg. Ja, und er hat dann natürlich auch gekocht, er hat da auch mit den Fäusten dann rumgeschlagen und hat dann seine Headrest, also dieses Ding, wo dann der Kopf dann gestützt wird, dann rausgeschmissen vor das Auto auf die Strecke, hat dafür auch zu Recht eine Strafe bekommen, das soll er nicht machen und das ist auch nicht ganz ungefährlich.
Auf Bewährung aber?
Auf Bewährung, ja, 50.000.
$50.000 auf Bewährung,
50.000,
ja.
50.000, dachte ich.
50.000?
Ja, irgendwie ich sowas. Also es wird nicht verkraftbar sein für einen, der so viel verdient wie Russell, sagen wir mal so. aber die Strafe ist auch zu Recht ausgesprochen worden. Ja, und Antonelli, immer so knapp dahinter, aber da ist die große Frage, aber da gehe ich jetzt dann gleich ein bisschen stärker darauf ein, wie hoch ist diese Aussagekraft, ja, weil der war eigentlich, eigentlich war er schneller an vielen Stellen, ja, aber da kann man jetzt, ja, ich gehe gleich drauf ein, also Zweiter auf jeden Fall in der Sprintquali, Dritter im Sprint, Zweiter in der Quali zum Rennen und dann hat er das Rennen gewonnen. Frage ist, hätte er das auch geschafft, wenn Russell nicht ausgeschieden wäre? Ich gehe gleich drauf ein, erstmal sage ich die Punkte. Und ich gebe beiden 9 Punkte, ja, ich habe mich sehr schwer getan, übrigens an der Stelle auch nochmal, ich habe mich generell extrem schwer getan mit den Punkten in dieser Episode. Vieles sicherlich diskutabel, ja. Ich habe ja auch jetzt alles ausführlich begründet. Ihr könnt es aber auch gerne anders sehen, die Punkte anders verteilen, habe ich gar kein Problem damit. Schreibt es uns auch, wie gesagt, gerne in die Kommentare rein. Hier ist die Begründung folgende. Bei beiden habe ich sehr lange nachgedacht, ob ich ihm 10 Punkte geben soll. Bei Russell ist es folgendermaßen. Für 10 Punkte hätte er aus meiner Sicht ein bisschen dominanter auftreten müssen, was ich trotzdem als Meckern auf allerhöchstem Niveau jetzt mal auch ausweisen will, weil man muss schon sagen, er hat alle Register gezogen, er hat sich gegen Antonelli, der ihn eigentlich das komplette Wochenende unfassbar unter Druck gesetzt hat, ja, also auch in den Quali-Sessions, aber halt natürlich merklich, vor allem in den beiden Rennen, im Sprint und im Sonntagsrennen, der war ja ständig irgendwie neben, vor, links, rechts, fehlt noch, dass er über oder unter ihm ist, ja, also
das wollen wir nicht sehen, das wollen wir glaube ich nicht sehen.
Aber das war ja vom anderen Stern tatsächlich da hat er alle Register gezogen, also so ein bisschen dreckig gefahren, aber im Rahmen der Regel, zum Beispiel als da im Sprint Antonelli an ihm außen vorbeigehen wollte in Kurve 1, da gab es auch ein Analysevideo, das war sehr, sehr schön, in der, und das wusste ich persönlich nicht, in dieser Kurvenkombination, ne, nach Start-Ziel, wo es nach links geht und dann diese Rechtskurve, da bremst du an und in dem Moment, wo es links geht und dann rechts, da gibst du einfach kein Gas mehr. Also du lässt praktisch das Auto mehr oder weniger rollen. Und das machen alle Fahrer so tatsächlich. Und was hat George Russell gemacht? Der hat gemerkt, und das ist halt diese Cleverness und Abgebrühtheit, ja, die halt solche Fahrer dann an den Tag legen können. Und das fehlt halt dem Antonelli noch ein bisschen. Antonelli ist außen, ja, ist eigentlich so weit neben Russell, dass er das Recht hat, sozusagen neben ihm auf der Strecke zu bleiben. Und Russell schaltet blitzschnell, gibt 30% Gas so und ist dann plötzlich an der Stelle, wo es gemessen wird, dann doch wieder vor ihm und hat dann dadurch das Recht, ihn abzudrängen, also ohne halt eine Strafe dafür zu bekommen. Übel, ne? Und das musst du halt erstmal, diese Intelligenz, diese Rennintelligenz an den Tag zu legen, ja. Und diese Gratwanderung.
Und da waren ja Zentimeter zwischen beiden Autos in der Situation. Einfach, ne? Und das dann noch genau zu kalkulieren.
Ja. Und dann trotzdem, dass sich die Autos nicht berühren, klar, man natürlich, Antonelli muss ja dann so mehr oder weniger den Exit suchen, aber das spricht halt in dem Fall für Russell und das ist so dieses, die Kategorie Michael Schumacher oder Max Verstappen und wie sie alle heißen, ja, die da mit allen Wassern gewaschen sind, auch in Fernando Alonso zum Beispiel. Und das spricht dann einfach für die Klasse von Russell und sage ich jetzt an der Stelle auch nochmal so ausführlich und erkläre das auch nochmal mit dieser Szene, damit die Leute das auch verstehen, weil der wird auch von vielen so ein bisschen manchmal aus meiner Sicht unterschätzt und auch schlecht geredet, schlechter als er ist. Aber nichtsdestotrotz, und deswegen kann ich ihm keine 10 geben, auch wenn ich dieses Racing unfassbar fand und es war auch einfach so gut, weil du einerseits diesen heißblütigen Antonelli, der alles versucht und dann diesen Russell, der eigentlich langsamer war als Antonelli in den Rennen, ja, aber trotzdem es immer geschafft hat, sich da irgendwie aus der Affäre zu ziehen und ihm halt einfach ein heißes Duell zu bieten. Das war einfach der Wahnsinn, ja. Aber er war halt immer diesen Tacken langsamer, sodass er eigentlich nie so richtig sicher war vor Antonelli. Klar, Boost-Mode und so, der Overtake-Mode, der spricht natürlich dann auch für sich, sonst wäre das vielleicht auch nochmal ein bisschen anders gewesen. Aber es ist halt so, wie es ist. Also kann man jetzt trefflich darüber spekulieren, wenn das nicht existiert, wie wäre dann das Duell abgelaufen? Es ist mir ehrlich gesagt auch total egal, weil es einfach super spannend war. Und ich habe es in einem Kommentar auch letztens oder heute geschrieben, als wir das aufgenommen haben. Peter Windsor, wir zitieren ihn ja manchmal, der legendäre englische Formel-1-Journalist, hat dieses Duell tatsächlich in eine Kategorie mit, ja, zum Beispiel Senna Prost oder wie die Großen halt alle geheißen haben, Duelle, in eine Kategorie reingepackt. Und natürlich ist das jetzt keine Fehde wie Senna Prost, die über so eine lange Zeit ging, aber es fing ja alles mal irgendwo an. Und
noch nicht.
Das war auf jeden Fall Kategorie All-Time Classics von der Intensität her. Das ging Runden und wahrscheinlich wäre es das ganze Rennen so gegangen. Ich hatte auch kurz bevor Russell ausgeschieden ist, hatte ich an Dave geschrieben, so, und das geht jetzt noch 40 Runden so halt. Also das war unfassbar und ich
war mir übrigens sicher, dass es da noch einen Kontakt gibt und dass die beide nicht das Rennen beenden, aber ja, ich dachte dann was anderes als an einen Defekt bei George Russell. Also ich habe mir schon vorgestellt, wie diese wirklich dann mal sich berühren und Toto Wolff wutentbrannt einfach wieder Dinge durch die Gegend.
Aber das spricht halt auch einfach für die Klasse von beiden und auch dafür, dass Antonelli zwar ganz viele kleine Fehlerchen gemacht hat. Deswegen hat der von mir keine 10 Punkte bekommen. Er war dann halt immer so ein bisschen ungestüm, aber das rechne ich ihm auch gar nicht wirklich schlecht an. Also diese 9 Punkte sind jetzt auch wirklich, wie gesagt, auf allerhöchstem Niveau Gemeckere, weil im Fall von Russell, der hat halt mit seiner Klasse, obwohl er ein bisschen langsamer war, den Antonelli in Schach gehalten. Also kann man da auch sagen, okay, so gesehen 10 von 10. Und Antonelli, der hat halt einfach alles versucht und ein bisschen was ist halt schief gegangen. Und natürlich musst du dich auch irgendwie ausprobieren. Du kannst ja nicht immer dann mit dem Gefühl dann das Rennen beenden, so, ja okay, da hätte ich es eigentlich probieren können und da hätte ich vielleicht auch noch irgendwas starten können. Und er macht es halt einfach und das ist wichtig. Das Ding ist aber, er macht es halt nicht auf eine Art und Weise, die halt direkt irgendwie in einem Crash endet oder so, sondern es ist halt, es funktioniert halt. Also es wird sicherlich auch nicht immer funktionieren über den Lauf der Saison, wenn das jetzt jedes Mal so weitergeht. Aber es war einfach ein Genuss zuzuschauen. Und wie gesagt, man kann beiden sicherlich auch 10 von 10 geben. Wollte jetzt einfach mal ausführlich auch begründet haben, aber ich habe dieses Duell geliebt und ich freue mich auf jedes weitere Rennen. Also die beiden, die werden uns noch so viel Spaß bereiten.
Also ganz, ganz großes Kino auf jeden Fall, ja. Wir waren da wirklich unter großer Anspannung vor unseren Fernsehen gesessen, glaube ich, und haben das verfolgt, ja. Wie gesagt, ich war mir sicher, es gibt da mal den Kontakt. Aber dann komme ich mal zu meinen Punkten tatsächlich. Ich sehe es grundsätzlich ganz ähnlich wie du, gebe allerdings tatsächlich George Russell die 10 an diesem Wochenende. Kimi Antonelli kriegt 9 Punkte. Beides wirklich exzellent und für dieses Duell, was sie uns da präsentiert haben, nicht nur im Grand Prix, auch ja schon im Sprint. Ja. Also da hat es ja schon angefangen. Eigentlich hätten sie sich beide nochmal 5 extra Punkte verdient. Also das war wirklich, wirklich ganz großes Kino. Und nochmal 5 Punkte extra für Toto Wolff und die Mercedes-Truppe, die das halt zulässt. Die beide frei fahren lässt. Es geht um alles. Es ist sehr früh in der Saison. Es kann noch eine ganze Menge schief gehen. Also es ist ja gar nichts sicher. Es ist ja nirgendwo irgendwie zementiert, dass die jetzt da einen Titel holen oder so. Und sie trotzdem frei fahren zu lassen, rechne ich dem Team wirklich sehr, sehr hoch an. Das ist ein großer Dienst an der Formel 1. Das ist ein großer Dienst auch an uns Fans, ja, dass sie uns sowas genehmigen, sage ich mal. Es wäre ein leichtes zu sagen, so, ey Leute, Position halten, das Team zählt, ja, wir müssen das Ergebnis maximieren, bla bla bla. Haben wir in der Formel 1 alles ja schon x-fach gesehen. Kann man ja auch verargumentieren, ist ja auch irgendwie sinnvoll, ist aber langweilig. Toto Wolff sagt, nö, lass die halt fahren, die fahren Rennen, solange sie nicht in die Karre fahren, ist alles cool. Wenn es einen Kontakt gibt, ich glaube, dann kracht es aber ordentlich hinter den Kulissen. Aber das wissen und respektieren bisher alle. Also toi, 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 ich hoffe sehr, dass es so weitergeht auf jeden Fall. Jetzt begründe ich aber mal kurz meine Punkte. Warum George Russell die 10 kriegt, ist im Prinzip alles, was du gesagt hast, inklusive dieser wirklich Abgebrühtheit. Und er hat immer abgeliefert, als es drauf ankam. Ja. Er war in allen Sessions der Erste, er lag in Führung. Er hat im Prinzip keinen Fehler gemacht. Also es gibt nichts, wo ich sagen könnte, da muss ich ihm aber ein Pünktchen abziehen. Klar, auch er hat sich 2-3 Mal verbremst in die Haarnadel rein. Das haben aber an diesem Wochenende irgendwie alle. Wir haben ja schon mehrfach gesagt, der starke Wind, der da von hinten kam, war da wirklich unberechenbar für viele. Ja, diese Fehler muss man da komplett negieren. Und ansonsten habe ich nichts gesehen, wo ich sagen kann, lässt mich jetzt daran zweifeln, dass er sich hier die Bestnote verdient hat. Also ein wirklich lupenreines Wochenende von George Russell bis zu diesem Ausfall. Gut, man könnte sagen, hat ihn kurz die Kontenance verloren und er hat dieses Ding da durch die Gegend geworfen.
Das
da wurde auch
bestraft auch nicht dafür, angerissen, aber
das ist menschlich, ja, ne, an dieser Stelle, denke ich. Und das hat ja auch nichts mit seinen fahrerischen Qualitäten zu tun oder mit seiner Leistung an sich. Und die bewerten wir hier, ja. Deswegen 10 von mir für George Russell in diesem Wochenende. Ja, dass Antonelli nur 9 kriegt, in Anführungsstrichen, das hat die Gründe, dass er A, einen Ticken hinter George Russell war, gut, auf dessen Paradestrecke, und Antonelli war nah dran. Das ist tatsächlich kein starkes Argument, aber er war hinten dran. Die Zahlen geben das her. Und diese paar Fehler, ja, Antonelli hatte ein paar Fehler drin. Du sagst, er probiert sich aus, das ist alles schön und gut. Das wollen wir auch sehen, ja, dass jemand da reinhält und drauf geht. Aber gerade dieser eine Fehler zu Beginn des Rennens, wo er wirklich haarscharf seinen Teamkollegen verpasst hat, das fällt schon ein bisschen in die Kategorie Rookie-Fehler meines Erachtens nach. Und das war jetzt auch eine maßgebliche Fehler, wo ich dann gesagt habe, so, uff, das sind jetzt aber keine 10 mehr tatsächlich. So wundervoll das alles statistisch auch ist, ne, 4 Siege in Folge, WM-Führung. Und er wird jetzt als heißer WM-Kandidat gehandelt, völlig zu Recht. Da würde ich vielleicht sogar mitgehen, obwohl mein Tipp George Russell immer noch steht. Aber gucken wir mal, ja, die große Dynamik kann sich da ja noch ändern. Aber dass man da wirklich in so einer Situation, zu so einem Zeitpunkt im Rennen, sich so einen Lapsus leistet, das kann auch sehr schnell sehr schief gehen. Muss ja kein Riesen-Crash werden, aber es reicht ja, wenn er sich dann wirklich so verbremst, dass er dann dem George Russell im Heck hängt, beide fallen aus, 0 Punkte, und dann flippt Toto Wolff völlig zurecht aus. Ja, aber sowas ist unnötig, das hätte er nicht nötig gehabt, das hätte auch nicht sein müssen. Er hätte einfach auf seiner Linie anbremsen können, wie auch immer, möchten wir jetzt im Detail gar nicht besprechen, aber das war auf jeden Fall ein Fehler, den ich deutlich gesehen habe bei Antonelli. Ansonsten macht uns der Junge eine ganze Menge Spaß, auf jeden Fall Riesentalent. Es wird toll zu sehen sein, wie dieses Duell weitergeht. Er hat jetzt ein entspanntes Polster in der WM-Wertung, ja. Mal gucken, was er draus macht. Ich möchte darauf hinweisen, Max Verstappen hatte auch zu seiner Anfangszeit in der Formel 1 etliche Fehler, rennbeendende Fehler oder qualifying-beendende Fehler in Monaco. Gucken, wie es Antonelli beim nächsten Rennen macht, ob er sich da auch die Hörner abstößt oder ob er wieder ein weitgehend fehlerfreies Wochenende hinlegt. Das reicht in Monaco ja auch schon oft, wenn man nur auf Startplatz 1 steht, aber er hat eine ganze Menge Piloten, die werden ihm das nicht so leicht machen, und der Druck wird auch nur steigen auf diesen jungen Mann. Ich freue mich mega drauf. Ich bedanke mich für diese tolle Show in Kanada auf jeden Fall, die sie uns da geliefert haben. Auch Antonelli hat da natürlich großen Beitrag dazu geleistet. Toll, toll, toll. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Für hier machen wir langsam den Deckel drauf, oder?
Ja, so sieht's aus. War eine sehr, sehr lange Episode, aber wird auch diesem epischen Grand Prix gerecht. Wir sehen uns dann allerspätestens in der Vorberichterstattung für Monaco, aber dazwischen natürlich auch noch viele, viele interessante Episoden. Wie gesagt, die ganz große im Kreisfragen-Episode kommt auch noch, und natürlich zwischendrin, wenn es was Interessantes gibt, News und irgendwelche Hintergründe, haben wir immer für euch. Es gibt
Community-Episode haben wir noch für Kanalmitglieder.
Ja, wer eine Kanalmitgliedschaft abschließt, aber grundsätzlich könnt ihr hier immer mit 3 bis 5 Videos pro Woche rechnen und dazu und top noch Shorts, also ihr seid auf jeden Fall versorgt. Gerne Abo da lassen und dann sehen wir uns entweder in den Kommentaren oder in einem der nächsten Videos. Bis dann.
Yeah, bis dann. Ciao, ciao.